Und auf einmal bin ich ganz leicht geworden, weil die Antwort hat sich mir aufgetan, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann, weil mir diese Möglichkeit gegeben ist und ich genieße das und ich möchte demütig meinem Schicksal gegenüber sein. Ich möchte nie arrogant meinem Schicksal gegenüber sein. Ich lebe in einer Welt der Möglichkeiten, der Optionen. Und ich möchte diesen Optionen auch gerecht werden. Ich möchte nicht irgendwie eine Arroganz an den Tag legen und sagen, bah, habe ich gar nicht nötig. Oh, habe ich keine Lust zu. Oh, bin ich zu faul. Das ist schon so ein Ansatz, den ich in mir drin habe. Ich kann das machen und ich kann es teilen. Das ist das Geile.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist der Gastronom Tim Melzer. Spätestens seit seiner Fernsehshow Kitchen Impossible gehört er zu den bekanntesten Köchen Deutschlands. Davor war aber auch schon einiges los in Tims Leben. Tim hat in kleinen und großen Küchen in Hamburg und London das Kochen gelernt. Er hat Restaurants geleitet, Restaurants eröffnet und auch wieder geschlossen. Er hat diverse Kochshows moderiert, darunter Schmeckt nicht, gibt's nicht. Er hat, wenn ich richtig gezählt habe, 9 Kochbücher veröffentlicht und ist jetzt vor allem in seinem Hamburger Restaurant Die Bullerei zu Hause. Tim Melzer ist für seine bodenständige Küche und seine sehr direkte Art bekannt. In unserer sehr, sehr breit gefächerten Unterhaltung sprechen wir über sein Unternehmertum und darüber, wie er sein Unternehmen führt, wo er doch so oft unterwegs ist. Wir reden über den Segen und den Fluch seiner Show Kitchen Impossible. Wir sprechen über eine Reise, die sein Leben geprägt hat. Wir sprechen über das Scheitern, über Schicksal und über Sinnsuche. Es kommt hier also viel auf den Tisch. Eigentlich wollte ich den Podcast etwas später veröffentlichen. Wundert euch nicht, wir reden am Anfang über seinen neuen Podcast. Feed Gastro heißt er. Also Tim Melzer hat jetzt auch einen Podcast, den ich zum Teil auch schon hören durfte. Allerdings wird er erst Ende April veröffentlicht. Also dieser Podcast. Was hier aber ganz spannend ist, weil ihr mitbekommt, wie er Tim Melzer über etwas spricht, was noch gar nicht ganz fertig ist. Und da geht es auch um Zweifel, um Selbstzweifel und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannend. Bevor wir aber mit dem Gespräch starten, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Sonos. Ich möchte euch vor allen Dingen den Sonos One empfehlen, weil ich den auch selber habe und ganz einfach, weil er perfekt in unser Wohnzimmer passt und super satt klingt. Das gilt für Podcasts, natürlich für Musik und auch für Kinderhörspiele. Dank integrierter Sprachsteuerung, Stichwort Alexa, kann er per Zuruf von jedem Familienmitglied bedient werden, was nicht immer gut ist, aber dafür hat Sonos auch eine Lösung, denn den Sonos One Speaker kann man natürlich auch mit anderen Sonos Speakern verbinden und dann individuell im Sonos Home System ansteuern und damit kann dann auch jeder hören, was er will und ich muss zum Beispiel nicht immer Kinderhörspiele hören. Wer neueste Serien oder so etwas wie Kitchen Impossible in Kinosoundqualität hören will, der kann den Sonos Beam, auch ein neues Familienmitglied bei Sonos, mit 2 One-Speakern zu einem 5.1-System verbinden. Das geht ganz einfach, wie alles bei Sonos. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Hotel Matze mit Sonos hört. Vielen Dank für die Unterstützung. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Tim Melzer.
Fangen wir mal an.
Fangen wir doch mal an.
Und zwar, Räuber.
Du selber, du, das gebe ich nur zurück. Und zwar
ich liebe das, immer Schulklingeln.
Schulklingeln, ja. Wir lassen die Tür auf, damit wir hier nicht heiß laufen.
Ja.
Und zwar habe ich Kitchen Impossible geguckt.
Gut.
Sehr gut.
Sehr gut.
Die Folge mit Tim Rauer, beziehungsweise ich konnte sie nicht zu Ende gucken, ich habe sie mit meinem Sohn geguckt, der ist 6 Jahre alt. Mhm. So, und der guckte sich das mit an und lachte sich kaputt die ganze Zeit und fragte mich dann, Papa, was ist Fick-Scheiße? Und da bin ich natürlich sehr ins Stochern gekommen und habe gesagt, pass auf, das frage ich den mal. Damit würde ich gerne einsteigen.
Sehr schön. Fickscheiße ist natürlich eine sehr harte Formulierung für einen Moment, den, glaube ich, ein jeder schon im Leben genossen hat, wenn er ein Billigregal von Ikea versucht, ohne Anleitung zusammenzubauen. Das ist dieser impulsive Sprachausbruch, den man hat, wenn einem eine vermeintlich naheliegende und zu funktionierende Sache nicht gelingt und man entweder zerstört man was in dem Moment, schmeißt was vor Wut weg oder packt es in eine Verbalität. Das ist der Moment Fickscheiße.
Und kann man Fickscheiße noch irgendwie anders erklären? Also jetzt hast du den Moment, wo man es benutzt.
Ja, natürlich, du könntest sagen, das ist natürlich auch gerade aus pädagogischer Sicht, wäre so ein, oh, verdammter Mist, hat aber natürlich nicht die Intensität und hat auch nicht diese Energie drin. Und das ist das, was bei Kitchen Impossible ist. Manchmal denke ich auch, oh, Alter, sprachlich sollten wir hin und wieder doch mal wieder ein bisschen drauf achten, weil eigentlich machen wir was sehr Schönes. Aber diese Auswürfe sind in Momenten, wo uns was nicht gelingt, was wir aber unbedingt gelungen haben wollen.
Ja.
Jeder, der da mitmacht, arbeitet sich an der 10 ab. So, und also es gibt 10 Punkte zu gewinnen oder zu erreichen, wenn du ein Gericht nachkochst. Und in dem Moment, wo wir anfangen, wissen wir schon, dass wir die 10 nicht erreichen. Jetzt müssen wir das Maximum aus uns rausholen, um so viele Punkte, Wertungen, positive Bewertungen wie möglich zu bekommen. Und eigentlich wirst du nonstop nur dabei beobachtet, wie du dich bereit erklärst zu scheitern. Ja. Und dann kommt einfach dieser impulsive, dieser Kopfdruck, dieser emotionale Druck. Das kann manchmal auch in Fröhlichkeit ausarten, wenn was gelingt. Es gibt auch sehr schöne Szenen, davon redet kein Mensch, wo wir wirklich wie kleine Kinder uns daran erfreuen, dass ein Stück Teig im Ofen schön aufgeht. Bei mir eine Dubai-Szene, da sehe ich aus wie ein 6-jähriger Vorschüler zu Weihnachten, der sein Traumgeschenk endlich den Hundewelpen unter den Weihnachtsbaum hat. Der glänzende Augen hat, ein Grinsen, was von links nach rechts geht. Das ist natürlich schöner zu sehen, aber das Gleiche gibt es natürlich in jeder Welt, in deiner, in meiner, auch in der Welt der Leute, die da blöd reden oder das nicht so positiv aufnehmen, nicht blöd reden, nicht, gibt es eben manchmal auch in der negativen Variante, und das ist der Moment.
Das ist der Fick-Scheiße-Moment.
Ja, also ich finde, so Fick-Scheiße sage ich gar nicht so oft, aber natürlich in der Zusammenführung dieser Ereignisse, die wir da haben, gibt es einfach den Moment.
Er hat, also ich habe auch gelacht, aber er hat sich wirklich kaputt gelacht darüber, wie viel Kraftausdrücke zwei erwachsene Männer, die im Grunde seine Väter sein könnten, benutzen. Und das ja, ist, ich habe dann irgendwann ausgemacht, ja. Weiß mir auch irgendwie so. Naja,
ich sag mal, die raue Melzer-Folge, die hat immer, also da FSK 6 durchzukriegen, ist schon immer ganz bemerkenswert, ja. Muss man einfach sagen. Bin ja auch nicht wirklich stolz drauf, aber es ist auch ein bisschen unser Grundstein, dieses Erfolg des Formates, dass wir eben eine Authentizität und eine Echtheit, die Tränen sind echt, der Schweiß ist echt, aber eben die Wut auch. Und die Wut ist nun mal nicht kontrolliert in dem Moment. Und hin und wieder, gerade wenn wir uns so ein bisschen gegenseitig den Respekt absprechen, den wir natürlich im tiefsten unseres Herzens haben, sonst könnten wir das in der Öffentlichkeit gar nicht ausüben, verlieren wir hin und wieder auch mal, ich sag mal, die sprachliche Kontenance.
Ja, ja. Jetzt bist du, ich würde gerne am Anfang ein bisschen kurz drüber reden, du hast jetzt einen neuen Gin.
Ja, eine sehr schöne Formulierung. Micky Beisenherz hat das neu in seinem Podcast gemacht. Wirklich große Grüße. Für mich der beste Verbalerotiker Deutschlands. Also einen unfassbaren kommunikativen Wortwitz. Und auch wirklich eine messerscharfe Beobachtungsgabe.
Alle lieben Micky, genau dafür.
Ist wirklich, ja. Und man kann das so geil formulieren. Der kann einen beleidigen und sagt so, oh Gott sei Dank hat er mich beleidigt, weil ja. Er hat mich wahrgenommen. So. Ja. Und Micky formulierte neu, ja, jetzt der Melzer hat jetzt auch einen Podcast, der Podcast ist der neue Gin.
Ja.
Das ist ja so jede Welle, jedes Ding, jedes Produkt, was einen gewissen Erfolg hat, eine gewisse Wahrnehmung hat, wird natürlich von vielen Menschen auch genutzt. Und ich erarbeite mir gerade selber einen eigenen Podcast.
Wie ist das für dich?
Wenn ich ehrlich bin, wir haben gerade vor 5 Minuten Sebastian, mit dem ich den Podcast mache, drüber diskutiert. Ich fühle mich noch nicht so wohl. Ich bewundere eben solche Sachen, wie du sie machst. Ich bewundere Jan und Olli. Ich bewundere viele gut erzählte Podcasts, wo du gerne zuhörst, wo du nebenbei Informationen auch aufbekommst. Und ich finde, dass ich ein sehr guter Gast bin. Ein sehr, sehr guter Gast. Ich bin da sehr farbvariabel. Ich bin ein bisschen so ein Chamäleon. Ich kann bei Florian Silbereisen auf dem Sofa sitzen. Ich kann aber auch bei dir sitzen. Ich kann aber auch sehr gut bei Hard Aber Fair sitzen. Und ich kann die große Entertainment-Show. Ich kann aber auch wirklich mal ein bisschen so aufmachen und wirklich in die Tiefe reingehen. Und ich bin auch sehr interessiert bei Menschen, an Menschen, an den Geschichten der Menschen. Ich fühle mich noch nicht so wohl mit der Klammer, dass dieser Podcast in meinem Kopf einen Sinn verfolgen muss. Ich möchte gerne ein Ziel erreichen. Und dieses Ziel habe ich noch nicht genau definiert. Und deshalb fühle ich mich da noch so ein bisschen unwohl. Mhm. Aber wir haben jetzt diverse Gäste gehabt und jeder Podcast war anders. Das macht mir momentan noch so ein bisschen die Schwierigkeit. Du hast imaginär dieses Hotelzimmer aufgebaut, in dem wir sehr gemütlich sitzen, allerdings mit offener Tür, damit die Menschen nicht denken, dass die hier da so sehr, weil wir nur eine Stunde gemietet haben. Einmal schnell hoch, St. Georg rauf und runter. Diese Klammer fehlt mir noch ein bisschen. Ich arbeite mich dran. Mir macht das Machen sehr viel Spaß. Ich habe versucht, mir das selber anzuhören. Ich kann es nicht ertragen.
Mhm. Deine eigene Stimme?
Ja, auch.
Ah, krass.
Auch. Und wie gesagt, ich bewundere eben Leute, Menschen, die gut reden können. Und ich bewundere gute Formulierungen. Ich bewundere Menschen, die nicht immer machen.
Ja.
Die wirklich konsequent ihre. Das finde ich schon schön. Ich finde die Sprache schön. Leider habe ich manchmal mehr Gedanken im Kopf, wo die Zunge nicht so schnell ist und ich manchmal auch nicht die richtigen Worte finde und das nicht richtig zum Ausdruck bringen kann, was ich bin eher so ein dreidimensionaler Mensch. Deshalb mag ich Fernsehen gerne. Da siehst du mich in der Gänze. Da kann man mich dumm, dick, fett, laut, prollig, lustig, fein, schön, sexy, was auch immer finden. Da habe ich halt alle Elemente. Da bin ich ein kompletter Eintopf. Da sind nicht paar Zutaten sozusagen rausgezogen, sondern da ist alles da. Da siehst du, was du siehst. Und hier ist es nur die Stimme. Und ich finde, meine Stimme ist so ein bisschen muffig.
Das kann ich jetzt nicht teilen. Was mich, was ich überraschend finde, ist eher, weil du es gerade sagtest, du bist ein total guter Gast, wenn du im Fernsehen bist und so weiter und so fort. Aber eigentlich bist du ja Gastgeber vom Berufswegen her.
Ja.
Das ist irgendwie interessant, dass du da an so ein, einerseits, wenn es um Restaurantsachen gehst, du hast auch in dem Zeit-Podcast gesagt, dass du ein sehr, sehr guter was hast du gesagt?
Gastronom.
Gastronom hast du gesagt. Du bist ein sehr, sehr guter Gastronom. Also da geht es ja darum, Gäste zu bewirten. Mhm. Aber du bist ja sozusagen beide Sachen. Wie trennt das sich bei dir?
Gar nicht. Dieses Gastgeber-Ding ist ja, ich weiß, was der Gast mag, weil ich selber gerne Gast bin. Und ich bediene sozusagen mich selber. So, was finde ich schön? Ich finde einen saloppen, persönlichen, wissenden und selbstbewussten Service finde ich sehr, sehr schön. Ich mag keine Unterwürfigkeit in der Dienstleistung. Also wenn jemand zu höflich zu mir wird, dann glaube ich ihm das einfach nicht mehr. Dann kriegt das so eine Kälte. Das ist, wenn du kannst in einem Grand Hotel einchecken, dann hörst du dieselben Phrasen beim Einchecken bei dir am Nebengast oder am Nebengast und das sind immer nur Phrasen und dann kann das Hotel so teuer und so schick war, ich komme da nicht an. Dann gibt es das andere, da darf ich ruhig mal einen Namen nennen, positiv rede ich gerne über Namen. Ist das noch an?
Ja.
Negativ nicht. Hotel de Rome in Berlin. Mhm. Ein Grand Hotel, was ich mir nun wirklich auch nicht jedes Wochenende leisten kann und auch will, aber das ist ein großartiger Gastgeber. Ja, bin ich eingecheckt und ich nenne das wirklich so gerne, weil nehmt euch alle ein Beispiel dran. Ich check da ein und der Concierge sozusagen, der Mensch, der Reservierungsmitarbeiter, tippt so in seine Tastatur ein, wie alle, lächelt dabei, nimmt aber auch den Blick immer wieder hoch, hält den Kontakt zu mir und sagt: Boah, Herr Melzer, haben wir ein schönes Zimmer für Sie. Das war ein ganz normales Zimmer innerhalb dieses Hotels. Ah. Aber der war so begeistert von dem eigenen Produkt. Und das war nicht so dieses übliche, schöne Anreise gehabt, toll, können wir irgendwas für Sie tun, wenn Sie noch irgendwelche Wünsche haben und die üblichen Pralinen. Sondern es hatte eine Ecke, es hatte eine Kante und das mochte ich sehr. Mhm. Und so sehe ich eben auch mein Gastgebertum. Ich bin kein Dienstleister, ich bin professioneller Gastgeber. So das Gefühl versuche ich auch an meine Mitarbeiter zu vermitteln. Ich versuche ihnen ein Selbstbewusstsein zu vermitteln, dass sie eine Entscheidungskompetenz haben, wie der Abend verläuft. Allerdings natürlich immer mit dem Bewusstsein zu haben, dass das Gegenüber, sprich der Gast, hin und wieder auch auf eine Reise mitgenommen werden muss und vielleicht in einer Situation gerade feststeckt, dass er was nicht genießen kann, dass wir ihm dann die Hand reichen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz normales Interagieren zwischen Menschen in einem sozialen Verhalten. Also wenn du nach Hause kommst und mal schlechte Laune hast und ich weiß nicht, wie du deine schlechte Laune auslebst, ich ziehe mich dann eher zurück.
Ja, ich auch.
Brauch mal 5 Minuten für mich, einfach nur so. Einfach nur ganz kurz durchatmen, das kann irgendwas Banales sein, aber ganz kurz mal so ein Fenster und dann fällt es wieder von mir ab. Derjenige, der dann auch, kann ich was für dich tun, oh, brauchst du irgendwas oder so, wird mich wahnsinnig machen. Mhm. Und ähnlich sehe ich das bei uns auch. Also deshalb, ich bin ein guter Gastgeber, weil ich ein guter Gast bin.
Bei uns heißt Bullerei.
Ja.
Du hast die 2009 aufgemacht.
Was haben wir denn jetzt für ein Jahr? Ja.
10 Jahre?
Ja, 10 Jahre. Ja. Wir haben dieses Jahr 10-Jähriges.
Was hattest du für eine Idee dafür, als du die ursprünglich aufgemacht hast? Also ich nehme mal an, die Schanze war damals noch überhaupt noch nicht das, was sie jetzt ist, könnte ich mir vorstellen.
Ich denke immer nicht so ganz komplex. Ich denke viel in dem Moment und so viel denke ich gar nicht. Ich habe viel aus dem Bauch raus, viel Emotion, viel Bilder. Wenn ich einen Raum betrete, einen leeren Raum, man riecht irgendwas oder man meint Töne zu hören oder man meint ein Bild zu sehen von was. Das ist das, worauf ich reagiere. Und die Schanze war schon immer einer meiner Ecken, in der ich mich bewegt habe. Ich wohne nicht weit von hier entfernt. Ich habe nicht weit von hier entfernt gewohnt. Es gab immer dieses, das ist halt so ein bisschen das jüngere, kreativere, in Anführungszeichen, Hamburg gewesen. Trotzdem war ich auch immer ein bisschen außen vor. Ich war nie richtig drin. Ich bin kein cooler Szenegänger gewesen. Ich bin immer zur Szene gegangen, aber ich war nie einer.
Du selbst als so Ausgehmensch?
In allem. Ich bin nie wirklich hip. Ich bin immer so eine Spur daneben. Aber heute
siehst du hip aus.
Ja, aber auch schon wieder eine Spur daneben. Weiße Turnschuhe ist ja eigentlich schon, glaube ich, echt ein Ding von vor 3 Jahren. Aber ich habe weiße Turnschuhe an. Wir haben eben gerade noch über die Sauberkeit gesprochen. Ja. Die sind nicht geputzt, die sind halt niegelnagelneu. Die haben eine Woche alt, die haben noch keine Zeit.
Fernsehkoch.
Und der Fernsehkoch. Und ich habe mir nicht so einen Gedanken um die Schanze gemacht, was dann mir teilweise auch vorgeworfen worden ist, sondern ich habe mir einen Gedanken um das Objekt gemacht. Und das war eben diese Abbruchhalle. Das Ding war, da war nichts. Mhm. Es war einfach nur dieser Ort, dieser Moment. Und mein Partner, Patrick Rüther, hat das damals entdeckt. Da haben wir uns das gemeinsam angeguckt und wir haben Geräusche im Kopf gehabt. Wir haben Filme vor den Augen gehabt. Und das war so, ja, hier wollen wir hin. Dann sind wir auch mit vielen Schwierigkeiten haben wir es dann geschafft, dort eben hineinzugehen, haben das Ganze umgebaut zu einem Restaurant. Wir wollten nur ein Lieblingsrestaurant sein, mehr nicht. Ich bin immer jemand dafür, der gerne komplexe Vorgänge den Menschen erklärt, die noch kein Interesse dran haben, indem ich Hemmschwellen abbaue.
Das musst du mir erklären.
Wenn du, das ist egal in welcher Ebene, wenn du in ein Museum gehst, ja, oder wenn du in ein Ballettkonzert oder in eine Ballettvorführung gehst oder in ein klassisches Konzert und du bist nicht vorgebildet, habe ich immer das Gefühl, dass die Wissenden dir mit einer gewissen Arroganz begegnen und sagen, ja, du bist halt nicht von uns, wir sind die Geileren. Mhm. Das finde ich sehr schade, weil ich glaube, dass da sehr viel Bereitschaft zu lernen im Keim erstickt wird. Und ich bin mal auf John Neumeier getroffen und der hat mir Ballett mal erklärt. Ich war auf Kuba in Havanna und habe eine Ballettvorführung gesehen und fand sie wunderschön, weil die Atmosphäre eine andere war. Sie war lebendiger, sie war fröhlicher, die Menschen haben gelacht währenddessen, sie haben Applaus gegeben.
Dich berührt dann das Ganze, aber nicht so, du bist ja nicht jemand, der sagt, die tanzt jetzt besonders schön, sondern das ist für dich so eine Gesamtkomposition?
Ich kann schön tanzen noch gar nicht beurteilen. Mhm. Das ist mein erstes Ballett gewesen. Woher soll ich das? Aber es hat mich berührt. Mhm. Das fand ich eben schön. Und das ist auch für mich die einzige Kritik, die ich früher an der Edelgastronomie geführt habe, wo ich sage, macht's doch im Kopf nicht so kompliziert. Man begeistert, aber es gibt keinen Grund, nicht in Spitzengastronomie reinzugehen, in Sternegastronomie, weil es ist die Hochkunst. Es ist das Beste vom Besten vom Besten. Und die Menschen machen sich Gedanken. Aber formuliert doch bitte die Speisekarte so, dass ich es auch verstehe, dass ich begreife, was ich da, und macht es nicht nur in der ganzen Verpackungswelt so kompliziert. Es ist doch schöner, was zu verstehen, als irgendwas hinterherzulaufen, was ich nicht verstehe, was aber vermeintlich toll ist. E und U. Ich verstehe die deutsche Trennung nicht von E und U. Meine Fahrigkeit, meine Nachlässigkeit, meine Prolligkeit, die ist so strukturiert und die ist so professionell in dem Ganzen, was ich mache. Ich wirke manchmal wie ein Hans Wurst. Aber nochmal, meine Tellerkreationen, die oftmals sehr schlampig aussehen, sind so durchdacht und haben so einen Farbkontrast. Ich beschreibe das manchmal mit Pollock. Das vermeintliche Farbgekleckse. So, und vermeintlich kann das jeder Schimpanse. Auf der anderen Seite kann es eben nicht jeder Schimpanse. Eine gute Pizza muss gut belegt sein, damit sie mich anspricht. Und eigentlich ist es doch einfach nur belegt. Aber das Spiel aus Farben, Konturen, Strukturen, ob da was Rot-Weiß ist neben was Grün, wo wird das Grün hingelegt, wo kommt die, also da ist ein Gedanke dahinter, der ist vielleicht nicht, dass ich da mich hinsetzen muss und analysieren. Ich habe es im Bauch. Mhm. Ich habe es impulsiv in mir drin. Aber hinter einem steckt eben doch eine gewisse Professionalität. Jetzt will ich aber dich nicht damit nerven, damit du denkst, boah, ist das ein geiler Koch. Mhm. Ist der toll. Sondern ich sag, nee, ist Pizza. Mhm. Bei mir wird es immer Pizza bleiben. Aber ich versuche, dich trotzdem dafür zu begeistern. Wenn ich es verkompliziere, dann sagst du immer, ich will doch auch nur essen.
Das heißt, so, das versuchst du, hast du mit der Bullerei quasi versucht.
Exakt. Also wir nennen es immer die Pizzeria ohne Pizza.
Ja, du hast ganz am Anfang, als es aufgemacht wurde, in irgendeinem Interview gesagt, ich hoffe, man kann kein Konzept erkennen. Und das fand ich irgendwie einen ganz schönen Satz.
Ja, das ist wirklich gut vorbereitet. Ja, weil Konzeptgastronomien schränkt doch schon von vornherein ein. Und ich finde, wir als Gastronom und du als Gast, wir sollten ein Verhältnis miteinander haben. Ich möchte von dir lernen, ich möchte deine Bedürfnisse wissen und ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten auf die Bedürfnisse eingehen, ohne dass ich mich verbiegen muss. Ohne dass ich jetzt Lakai werde, weil du kommst rein und sagst, ich will jetzt hier ein Trüffelomelett. Dann sag ich, du, ein Omelett kann ich dir machen, Trüffel nicht, funktioniert in meiner Preispolitik einfach nicht. Aber wir werden irgendwas zusammen finden, was wir gemeinsam erarbeiten können. Deshalb wollte ich kein Konzept haben. Wir sind dann im zweiten Jahr allerdings zum besten Gastrokonzept Europas gewählt worden, gegen sehr, sehr hoch angesehene Köche und dann auch Paul Bocuse in Frankreich. Und haben diesen Preis natürlich auch angenommen und sind dann allerdings auf die Bühne gegangen und haben gesagt, das ist ganz spannend, dass wir das beste Gastrokonzept Europa gerade sind. Könnt ihr uns bitte verraten, welches Konzept wir haben? Wir wissen es nicht.
Sehr gut. Was haben Sie gesagt?
Wir haben halt gelacht und so. Also wir machen Gastronomie fertig. Wir machen eine gute Wirtshaus-Gastronomie mit spektakulären Qualitäten, mit wirklich großartigen Mitarbeitern. Du kannst bei uns 10-mal hintereinander hingehen, dann hast du 6 verschiedene Service-Mitarbeiter und jeder hat eine andere Facette. Wir haben die attraktive Empfangsmitarbeiterin, wir haben den prolligen Kellner, der die Hemdsärmelig geht, wir haben den Feingeist, wir haben den Homosexuellen, wir haben die Transe, wir haben so viele Menschen, aber jeder hat einen Charakter. 20% ist Bullerei, 80% ist Mitarbeiter.
Wie hast du das aber geschafft? Also ich meine, deine Art, die Pizza nicht zu belegen oder so einen Laden aufzumachen, das ist ja, du hast es im Bauch, sagst du. Jetzt bist du gar nicht mehr so oft da, du bist viel unterwegs, Kitchen Impossible und so weiter und so fort, kommen wir noch dazu. Aber wie vermittelst du dein Bauch den Menschen, die das dann für dich ja am Leben halten, ins Leben bringen?
Also A ist diese Grundstruktur, ich war am Anfang sehr viel da und dann sage ich jetzt mal 365 Tage, wirklich jeden Tag morgens bis abends, um dieses Schiff erstmal in die Spur zu kriegen. Das ist mit sehr viel Schweiß und Tränen gelaufen, mit sehr viel persönlichen Einsatz, auch jetzt ist immer noch sehr viel persönlicher Einsatz da, also ich bin, wann immer mir die Möglichkeit gegeben wird, gehe ich in die Bullerei, suche mir einzelne Themen raus und bearbeite die. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Ich hab einmal die Entscheidung getroffen, welche Art der Mitarbeiter ich einstellen möchte. Das habe ich gemacht. Jetzt stellen die sich gegenseitig ein. Ich telefoniere, ich schreibe keine E-Mails. Ich lese E-Mails, aber ich schreibe keine.
Das hat mich auch noch interessiert. Das habe ich irgendwo gelesen. Super.
Und ich versuche zu kommunizieren. Und ich, wie gesagt, meine Stärke ist so ein bisschen diese Metaebene. Ich komme in den Laden rein. Und ich kann relativ exakt sagen, nach einer kurzen Zeit, an welchem Tisch es gut läuft und an welchem nicht. Wo ist Zufriedenheit, wo ist keine Zufriedenheit. Ich habe da so einen Sensor für. Ich kann es dir nicht erklären. Das ist auch meine Aufgabe. Dann bei geschmacklichen Sachen. Ich habe heute Morgen gerade mit meinen Mitarbeitern aus der Küche zusammengesessen, 2 Stunden lang. Und wir haben Gerichte, wir haben eine vegane Karte besprochen. Einfach, weil alle Köche sich damit schwer tun, wirklich vegan, sexy, kreativ und lustvoll zu kochen. Ja. Und dann versuche ich, den Gedankenprozess zu starten. Ich suche keine Antworten, sondern ich versuche, Prozesse zu starten.
Und das bei den Leuten?
Bei den Mitarbeitern, die ich habe, mit denen ich arbeite.
Kannst du mich da mal durchführen? Also jetzt lass uns doch bei der veganen Karte, wie habt ihr das denn gemacht?
Ja, dass wir uns gesagt haben, als was hatten wir jetzt ganz zum Schluss, welches Gericht hatten wir? Wir fingen an ganz banal in der Pilzkonsommee. Da habe ich gedacht, ja, das ist schon mal ein guter Ansatz, weil aus Pilzen kann man sehr einfach Geschmack rausziehen.
Ganz kurz, du fragst dann nach deren Ideen oder kommst du rein und hast schon
Ideen? Nee, ich frage nach deren Idee. Ich will ja den Prozess. Ich will keine eigene, nochmal, wir Köche kochen alle mit Wasser am Ende des Tages. Ob ich nur Tim Rau oder Tim Melzer heiße, das Wasser kocht bei 100 Grad. Der eine sagt, ich mache keine Kohlenhydrate drauf, der andere sagt, ich habe halt Kohlenhydrate drin. Der andere will das punktuell angerichtet haben, der andere sagt Pizzas, aber das Kochen ist alle das Gleiche. So, mal ein bisschen detailversessener, mal ein bisschen produktorientierter, mal ein bisschen kreativer, mal ein bisschen handwerklicher, aber Kochen sind ein paar Techniken, da ist kein Geheimnis dahinter. Jetzt ist es einfach so, was möchte ich machen? Möchte ich für den Teller kochen in einer Perfektion und vergesse den Gast dabei? Oder habe ich eine Idee dahinter? Und mein veganes Essen hat eine Idee. Mein Kochbuch, wenn ich mal ein veganes mache, heißt Fett durch vegane Ernährung, weil ich möchte Opulenz, ich möchte weiter lustvoll essen, ich möchte nicht auf einmal noch einen gesundheitlichen, nachhaltigen, biologischen Aspekt an, sondern ich möchte, dass veganes Essen sexy ist. Ich mag das Wort vegan nicht so sehr. Aber ich finde die Ernährungsweise richtig geil. Wenn du ein bisschen dich orientierst und ein bisschen informierst, die indische Küche, die asiatische, also viele Aspekte der asiatischen Küche, die italienische Küche ist sehr viel vegan dabei und es lassen sich sehr einfach tierische Produkte rausnehmen und trotzdem ein opulentes Essen heranziehen. Erste Idee meiner Mitarbeiter waren Tofu. Naja, das ist der Fehler. Ich will kein Tofu auf dem veganen Essen. Ich will, wenn ich Tofu möchte, möchte ich Tofu haben. Ich möchte aber nicht Tofu als veganes Essen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, voll.
So, das ist immer so die erste Assoziation. Also, warum? Was ist euer Gedankengang? Wir haben eine Ofenkartoffel. Das ist zum Beispiel ein sehr schöner Prozess gewesen. Irgendjemand, wir auf der anderen Straßenseite haben wir Kumpir, das ist ein Ofenkartoffelladen, da kann man für relativ kleines Geld sich eine gute Ofenkartoffel mit verschiedenen Topics holen und dann sagt man, sowas finden sie toll. Und meint, okay, und jetzt lass uns diese Idee auf die Bullerei transportieren. Wofür steht die Bullerei? Für eine Wirtshausküche, für eine gewisse Regionalität, also nicht zu viel Exotik in der Produktauswahl und für eine lustvolle Herangehensweise. Wir brauchen keinen Kellner, der Essen erklärt. Das Essen erklärt sich selber. Und dann bin ich emotional rangegangen und es gibt ein Bild, was ich liebe beim Kochen. Das ist vorm Kartoffelpüree, wenn du die Kartoffeln durch die Presse drückst, dann legen sich so schöne Nudeln drauf. Und ich denke jedes Mal, das ist so ein schöner Anblick. Mhm. Warum mache ich da jetzt Milch und Butter rein und mache das zum Püree? Das ist schön. Da haben wir einen Schweizer, der sagte das Wort Vermicelle. Das ist so, gibt so ein Dessert aus der französischen Küche, das sind so durchgedrückte Maronen. Mhm. Und da war so auf einmal, geil, das sind durchgedrückte Kartoffel, Vermicelle. Und jetzt lass uns weiter arbeiten. Da sagte der andere, oh, das erinnert mich ein bisschen so an Berge. Und da habe ich gedacht, und jetzt lass uns die Täler reindrücken. In die Täler packen wir Aromatik rein. Welche Aromatik wollt ihr? Und auf einmal war Spinat da. Also, da ist alles da. Ich versuche das nur zu öffnen, dass sie wissen, welche Ideen sie haben und wo sie praktisch hingeraten. Ich will nicht, dass meine Idee reinkommt. Ich will nicht, dass meine Aromatik ist eingeschränkt. Ich esse wie ein kleines Kind.
Das heißt, du bist dann eher Mediator in so einem Fall?
Ja, muss man sagen. Also ich bin wie so eine Art Coach vielleicht irgendwie so. Und daran arbeite ich. Ich arbeite nicht so stark dran, ob die richtige Menge Salz dran ist, weil ich sage, who cares? Also du hast ein anderes Salzempfinden als ich. Und ich vertraue dir, dass du beurteilen kannst, was unsere Idee war. Und ich bin so stark in meiner Wahrnehmung, dass ich sagen kann, wenn du sagst, das war nichts, probiere ich und sage, scheiße, du hast recht. So, und wenn es nicht ist, dann sage ich, okay, habe ich meine Idee nicht klar genug kommuniziert, die ist bei dir nicht angekommen, lass mich dran arbeiten und dann verbessere ich mich. Und das ist das, was meine Mitarbeiter sehr gut können. Wir haben einen Prozess, wir haben in 10 Jahren konstant uns weiterentwickelt und ich bin so unfassbar stolz auf die Bullerei, weil ich wirklich glaube, dass es eines der besten Restaurants in Deutschland ist. Und zwar nicht von der, wenn du jetzt eine Wertung herannimmst, aber als Gesamtkonzeption. Vorne das leichte, lockere, unkomplizierte Deli mit einem sehr, sehr netten, fröhlichen, weiblichen Service mit Typen dahinter. Ein bisschen diese Kaffee-Weizenbier-Politik, großer Terrasse.
Für das mich Rest, natürlich ein völliger, Entschuldigung, aber vollkommen, jedes Mal, ich bin jetzt ein paar Mal im Jahr in Hamburg und immer wieder auch in der Bullerei und ich habe es mir schon aufgeschrieben, wie hast du das geschafft, so ein super freundliches Personal zu finden, als Berliner kaum vorstellbar, außer vielleicht im Hotel de Rome, aber es ist jedes Mal, egal mit wem man da in Berührung kommt, es ist immer super freundlich und das ist, deswegen habe ich mir das auch gefragt, wie schaffst du das, obwohl du ja gar nicht so oft da bist und das hat man ganz oft bei Läden, wenn die Unternehmer geführt sind, die Leute sind immer so lange freundlich und nett, wenn der Chef noch da ist, so, und sobald er weggeht, dann ändert sich das so ein bisschen. Und jetzt bist du viel unterwegs, aber du hast es trotzdem geschafft, dass irgendwie dein Gefühl der Freundlichkeit, des offenen, der offene Raum dennoch weiterlebt. Deswegen.
Es wird nie ein Wissen dafür geben. Es gibt ein Gefühl auch da wieder für, weil alles, wir reden hier von menschlicher Qualität, die wir da haben. Ich habe selber mal für einen sehr großen Koch gearbeitet und der hat mir eins nicht angetan. Der hat meine Kreativität und meinen Einsatz nie belohnt. Und
wer war
das? Sag ich nicht. Und meine Persönlichkeit nie belohnt. Und da ist da immer drüber hinweggegangen. Und ich übe harte Kritik. Leise, aber harte und sehr direkte Kritik. Aber ich breche mir auch echt keinen Zacken aus der Krone, wenn das toll gelaufen ist und sagt, das ist euer Verdienst. Das ist, ihr seid das. Ihr müsst das machen. Ich kann euch nicht helfen. Wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Arbeitsalltag, werde ich euch nicht helfen können, weil ich arbeite schon daran, dass es so gut wie möglich ist. Aber ihr braucht auch eine Eigenmotivation. eine Gegenseite, das Team ist wichtiger. Ich stelle jetzt keine Leute mehr ein, sondern das Team stellt sich sozusagen selber zusammen. Mhm. Die können doch viel besser beurteilen, ob wir jetzt mal lauten, leisen, ob wir was fachlich Kompetentes oder eher was Unterhaltsames brauchen. Ich bin nicht mehr jeden Tag da und ich gebe ihm auch nichts vor, außer was ich wirklich vorgebe ist, habt Respekt vor der eigenen Arbeit. Es bringt mir doch nichts, wenn ich in einen Job ausübe, den ich hasse bis aufs Blut. Es bringt mir nichts, im Gastgewerbe zu arbeiten, wenn ich Gäste hasse. Es gibt Momente, die sind super anstrengend, auch mit Gästen. Und es gibt auch Gäste, die sind super anstrengend. Aber grundsätzlich muss es in dir drin sein, dass du ein bisschen Freude daran hast. Und wenn ich jetzt nicht als Chef sage, du hast aber so und so zu sein, sondern ich sehe dich, wie du bist, wie du als Gastgeber bist. Und ich lasse das zu, mit Ecken und Kanten, mit Fehlern und Positiven. Das ist viel Positives. Ich akzeptiere aber auch andere Dinge. Wir haben einen Kellner gehabt, der war unfassbar gut am Gast. Ja, brauchte aber 4 Mitarbeiter, damit man seine Fehler wieder kompensieren konnte. So, und ich habe gesagt, du, das ist eine Stärke, die hat nicht jeder. Schwächen haben wir alle. Stärken haben wir in unterschiedlichen Ebenen. Und ich habe diese Stärke geliebt. Und das ist bei mir ja auch.
Er hat dann weiter bei dir gearbeitet, weil er eben diese Stärke
hat. Ja, genau, weil er die Stärke hat. Und ich bin ja genauso. Ich bin unfassbar impulsiv. Ich bin brillanter Koch, wenn die Scheiße am Dampfen ist. Mhm. Wirklich. Ich kann unter Druck so gut arbeiten wie kaum ein anderer. Ich kann impulsiv, schnelle, gute, emotionale Gerichte. Ich bin nicht gut im dezidierten Ausarbeiten. Da fehlt mir die Geduld und da fehlt mir auch so ein bisschen die Leidenschaft für. Ich, wie gesagt, mag gerne rumexperimentieren. Ich mag auch gerne Fehler machen und ich entdecke in jedem Fehler immer was Geiles. Also da, das ist eine Eigenschaft, da würde ich ganz gerne mal die biochemische Zusammensetzung testen, ob das nicht vielleicht messbar ist und ob man da nicht eine Tablette draus machen kann. Im größten Scheißhaufen entdecke ich noch ein Stück Gold. Das ist ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich liebe das einfach so. Ich verbrenne Dinge. Ich versalze Dinge und denke, boah, diese Salzigkeit ist aber ganz interessant. Lange bevor ich den Fehler, mich vom Fehler irritieren lasse. Und ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die ich im Laden transportiere zu jeder Zeit. Ich mische mich nicht ein, wenn ich da bin. So, ich beobachte, ich gehe dann an die wesentlichen Positionen und sage, könnten wir mal ein bisschen drauf achten, wenn ich eine Kleinigkeit zu ändern habe. Gerade heute ein Mitarbeiter an der Bar gesagt, irgendwie so, du machst die besten Drinks, aber du bist auch ein bisschen am schlampigsten, arbeite mal ein bisschen an deiner Ordnung. Überprüf dich selber, wirf mal ein bisschen auf, anstatt hier alles so böse. Sondern Menschen dürfen sich entwickeln.
Ja. Hast du?
Das ist schlau, was ich sage.
Ja.
Krass.
Du hast da.
Wahnsinn. So eben gerade alle so, oh toll, und jetzt so, oh Alter, was für ein Idiot.
Aber das schneide ich dann einfach raus. Lass es bitte drin.
Wir machen eine kurze Pause, denn ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Und das ist ein alter Bekannter, und zwar ist es die Blinkist-App. Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher als 15-minütige Kurztexte oder Audiotitel in Hörbuchqualität auf das Smartphone bringt. Die Inhalte der über 2500 starken Bibliothek reichen von Sachbuchklassikern über populäre Ratgeber bis hin zu viel diskutierten Neuerscheinungen. Unter den vielen interessanten Kategorien gibt es zum Beispiel Elternschaft, Produktivität und Zeitmanagement, und es gibt auch sehr, sehr viele Biografien. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Hack von mir, und zwar habe ich Instagram gefastet und habe dann an die gleiche Stelle, wo sonst Instagram war, Blinkist hingelegt. Und immer dann, wenn ich mein Handy geschnappt habe und irgendwie sinnlos durch mein Feed scrollen wollte, habe ich dann die Blinkist-App geöffnet und habe mir dann stattdessen ein Sachbuch durchgelesen in der gleichen Zeit. Heute Morgen zum Beispiel Maike Polin, Kochen. Super, super Buch. Ich habe viel über Ernährung gelernt, bin auf jeden Fall schlauer geworden, als wäre ich jetzt durch Instagram gescrollt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer von Hotel Matze, und zwar kriegt man auf blinkist.de/matze 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Natürlich gibt es auch ein Probeabo, wo ihr schon mal kostenlos alles austesten und checken könnt. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T, B-L-I-N-K-I-S-T. Unter blinkist.de/matze kriegt ihr dann den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkist und jetzt zurück zur Folge.
Wie hast du ganz am Anfang, jetzt hast du ja schon erzählt, dass du quasi deine Leute stellen jetzt die Leute ein, mit denen sie arbeiten wollen. Hast du ganz am Anfang, wenn du hast ja am Anfang Leute eingestellt, worauf hast du da geachtet? Hast du eine Frage gehabt, die du immer gestellt hast?
Also es gab mal eine Zeit, wo ich bei den Köchen zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang in meinem Laden zuvor, im Weißen Haus damals Köche eingestellt nach einem Arbeitstest. Der war ganz simpel, der war brutal einfach. Ich habe eine Sache absichtlich falsch gemacht, habe sie rübergereicht zum Anrichten. Dann gab es drei Ebenen. Der eine, also ich habe was verbrennen lassen.
Ja.
So, der eine hat das Schwarze nach unten gelegt, hat die schöne Seite nach oben gelegt, auf den Teller geschickt, ist nicht eingestellt worden, weil wem will er belügen?
Ja.
Sich selber, mich, den Gast, ist es einfach blödsinnig. Der andere, der nächste Kandidat, der hat gesagt, das ist schwarz, das serviere ich nicht. Den habe ich auch nicht eingestellt. Weil da habe ich gesagt, oh, zu viel eigene Meinung. Manchmal muss ich auch nur jemanden haben, der dann das sofort umsetzt, was ich möchte. Und der Schlaue, den ich sofort eingestellt habe, ohne Wenn und Aber, der hat gesagt, das ist mir zu schwarz, soll ich das wirklich anrichten? Der hat nämlich den Fehler erkannt, der hat gesagt, das ist nicht richtig für den Gast, hat aber meine Kompetenz nicht angezweifelt, weil er nochmal gefragt hat, ist das wirklich dein Ernst? So, und dann, dadurch bleibe ich ja noch ein bisschen schäbig. Und das fand ich so ganz, ganz smart. Dann haben wir für die Bullerei die ersten 40 Mitarbeiter sozusagen, wir haben damals gedacht, damit kommen wir gut aus, 40 Mitarbeiter ist schon ein Riesenapparat.
Voll.
Charaktere,
Aber wie kriegst du das in so eine halbe Stunde, Stunde, wo alle, wo Leute auch dir gegenüber sitzen? Damals warst du auch schon ein bisschen Fernsehkoch.
Ich glaube ja, dass ich so eine Art Hypersensibilität habe in bestimmten Bereichen. Ich weiß, wenn das ein Spacken ist, aber.
Aber dann auch Bauch.
Nur Bauch, ausschließlich. Ich gucke mir keine Papiere an, ich gucke mir nichts an. Ich gucke dann irgendwie ein bisschen nach Lebenslauf, nach Qualifikation. Das heißt, welche Position kann ich einstellen, wo kann ich mit ihm arbeiten. Aber Papiere selber interessieren mich nicht, weil deine Meinung ist eine andere als meine Meinung. Ich habe eine andere Didaktik, ich habe vielleicht ein anderes Bedürfnis draus. Und da würde ich sagen, da war ein konzentriertes Einstellen von sehr, 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 sehr guten Leuten. Da habe ich auch noch eine Idee gehabt für das Unternehmen. Also drei Küchenchefs, nicht einer. Das hat dann nicht funktioniert, aber daraus hat sich einer herauskristallisiert, den wir dann auch genommen haben. Also der geblieben ist sehr lange. Service toll, Reservierung, alles gut, Betriebsleiter, Partner, all das. Und ab dann hatten wir eine Chaosphase, da habe ich alles eingestellt, was auch nur an die Nähe des Ladens kam, was auf Berufswunsch war. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Es kam ein Mensch rein, da waren wir knietief in der Scheiße.
Was heißt knietief in der Scheiße?
Es hat nichts funktioniert. Also wir hingen hinterher, Service so lange, Essen ging nicht raus aus der Küche, Getränke nicht mehr kalt, Eismaschine kaputt, Müll nicht sortiert, nicht genug Ware, also nur gerannt, 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 was auch manchmal normal ist, aber das war schon extrem. Und dann lief jemand an mir vorbei und sagte, Herr Melzer, brauchen Sie noch Hilfe? Und ich sagte, ja, zieh dir eine Jacke an, also hier hab jemand geholt, zieh dir eine Jacke an, geh in die Küche und kannst du machen. Und er so, ja, aber ich wollte, und sagt, ja, suchst du jetzt einen Job oder nicht? Und er sagt, ja, schon. So, lange Rede, kurzer Sinn, er hat sich die Jacke angezogen, in die Küche gegangen. 6 Stunden später stand die Polizei vorm Haus und sagte, ob der und der hier anwesend sei. Und ich sagte, nee, hab ich noch nicht gehört. Und dann, ja, aber er sagte, sie halten ihn hier fest. Und ich so, bitte was? Oder war es ein Freigänger, der sich in seiner Freizeit sozusagen einen Job suchen wollte, sich bei mir beworben hat, aufgrund meiner etwas dominanteren Art im Stress, in die Küche gegangen ist und gesagt hat, ich stehe hier in die Küche, ich komme hier nicht raus. Und dann kam die Polizei sozusagen, um das wirklich zu kontrollieren, weil sie es nicht glauben wollte, dass er wirklich in der Küche steht. Er musste so langsam wieder sozusagen in die Zellenstunde. Ja, und dann hat er nachher aber auch schlussendlich lange bei uns gearbeitet.
Aber du bist ja sehr impulsiv auf jeden Fall.
Ja.
Kannst du das jetzt ein bisschen, also stellst du das ein bisschen zurück, weil du auch weißt, um deine, wie so ein Freigänger, der dann, wenn du dann merkst, oh, ich muss mich da mal so ein bisschen, weil du gibst dir jetzt scheinbar, was du gerade erzählt hast von eurem Morgenmeeting heute, vom veganen Morgenmeeting, jetzt auch viel mehr Platz. Oder war das schon immer so?
Also Selbstwahrnehmung ist ja immer eine nicht realistische Wahrnehmung, das muss man mal sagen. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich an der Spitze bin, um andere glänzen zu lassen. Also ich war Klassensprecher, ich war Schulsprecher, ich war Mannschaftskapitän, also es war schon immer so eine Führungsrolle. Allerdings immer mit dem Bereich, andere mit auf die Reise zu nehmen, weil mich stört das nicht so sehr, wenn du mich doof findest. Ich finde es nicht schön, ne? Und so, aber wenn das so ist, dann ist das eben auch so. Was soll ich denn dran ändern? Ich werde auch jemanden finden, der mich mag. Das bewerte ich nicht über, ich nehme es ernst, ich nehme es wahr. Aber ich hatte schon immer so das Gefühl, dass ich so ein Ticken, obwohl ich mit den Möglichkeiten, mit denen ich selber groß geworden bin, immer derjenige war, der eine soziale Kompetenz hat und sich, das klingt jetzt unfassbar dämlich, aber so ein bisschen da, wo andere Leute sich für eine Schwäche geißeln, sag ich, wo die Schwäche ist, ist so viel Schönes da und ist so viel Geiles da. Konzentriert euch doch darauf. Also vielleicht ist es das. Also immer, das klingt so blöd, weil ich bin in dem Punkt, an dem ich bin. Ich bin sehr im Mittelpunkt. Ich habe große Aufmerksamkeit. Ich habe große Wahrnehmung von außen als solches. Aber ich habe selber meine Reise gemacht. Und das ist so 6 Jahre her. Nach 4 Jahren Bullerei, Medientätigkeit etc., wo ich echt, ich laufe und laufe und laufe und laufe und ich finde keine Ruhe. Wo ich gefragt habe, warum mache ich das? Weil mich interessiert sowas wie Geld interessiert, das klingt oft blöd, aber es ist interessiert. Ich habe noch nie für was gearbeitet, was ich mir für das, was Wohlstand ausmacht. Ich habe schon dafür gearbeitet, wenn ich ein Herrenfahrrad haben wollte, habe ich dafür gearbeitet. Ich habe mir mein Mustang gekauft, dafür habe ich gearbeitet. Aber ich würde niemals für eine bestimmte Armbanduhr arbeiten, nur weil sie sowas ist wie ein Statussymbol. Also
du arbeitest für Wohlstand, das, was du brauchst.
Was ich möchte, was ich wirklich möchte. So. Und da ist die Wahrnehmung von außen, dass es mir gut geht, nicht so wichtig. Ich fahre ein großes Auto, weil ich es mir leisten kann. Ich würde aber nie für ein großes Auto arbeiten. Das passiert mir nicht.
Und ich, bei der Reise, genau.
Ja, dann habe ich diese Reise gemacht, um mir zu beantworten, warum ist das eigentlich so? Warum kann ich nicht einfach mal ganz entspannt am Strand sitzen, nichts tun und einfach so? Warum bin ich jemand, der jeder kreativen Idee hinterherläuft? Warum liebe ich diese Möglichkeiten, die sie mir ständig bieten? Warum bin ich auf einem stetigen Abenteuerplatz? Warum investiere ich mehr Energie und mehr Zeit als viele Leute in der normalen Welt? So, 8 Stunden ist für mich einfach keine Option. Das wird auch nie passieren. Obwohl ich inzwischen andere Bereiche in meinem Leben, Gott sei Dank, für mich entdeckt habe, die auch, da investiere ich aber auch genauso viel Energie und genauso viel Einsatz. Und ich habe diese Reise gemacht, um mir diese Frage zu beantworten, warum. Und es gab einen wunderschönen Moment. Da saß ich in der Toskana oder am Ansatz der Toskana auf einer leichten Erhebung, so einem leichten Hügel. 500 Meter davon entfernt war so eine ganz kleine Ansammlung von mehreren Häusern mit so einer kleinen Restaurant auch. Und ich war der einzige Gast im Hotel. Das war so ein altes Herrenhaus. Mhm. So ein Relais und Chateau, also schon ein schickes Hotel. Aber das hatte gerade an dem Tag aufgemacht, noch kein Gast. Ich habe beim Testessen der Karte sozusagen mitgegessen, bei der Familie mit am Tisch. Und ich saß alleine an meinem Pool, an meinem Haus, an meinem Herrenhaus in Italien. Es war die blaue Stunde, die Sonne ging unter. Es war ein unfassbar schöner Moment. Ich habe eine unfassbar tolle eure Flasche Wein getrunken, hatte so einen leichten Glimmer im Kopf, aber so einen Gemütlichkeitsglimmer. Und auf einmal bin ich ganz leicht geworden, weil die Antwort hat sich mir aufgetan, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann, weil mir diese Möglichkeit gegeben ist und ich genieße das und ich möchte demütig meinem Schicksal gegenüber sein. Ich möchte nie arrogant meinem Schicksal gegenüber sein. Ich lebe in einer Welt der Möglichkeiten, der Optionen. Und ich möchte diesen Optionen auch gerecht werden. Ich möchte nicht irgendwie eine Arroganz an den Tag legen und sagen, habe ich gar nicht nötig. Oh, habe ich keine Lust zu. Oh, bin ich zu faul. Das ist schon so ein Ansatz, den ich in mir drin habe. Ich kann das machen und ich kann es teilen. Das ist das Geile. Ich erzähle es in jedem Interview, dass ich der Kandidat bin für Stern letzte Seite. Was macht eigentlich? Ich bin ein unfassbar großzügiger Mensch. Ich teile sehr, sehr gerne mit anderen Menschen. Ich teile sehr gerne Ideen. Ich teile sehr gerne. Ich brauche meine Wahrnehmung. So, das ist schon klar. Ein gewisses Ego habe ich schon. Ne? Also bescheiden bin ich jetzt nicht wirklich. Aber ich liebe das, was wir gerade mit Kitchen Impossible machen. Für die anderen Köche, für die Gastronomie, für unsere Welt der Kulinarik, für die Gastköche, fürs Fernsehen, weil wir tolles Fernsehen machen. Das ist, das finde ich so geil, dass ich ein Teil dessen sein darf. Ich glaube, dass ich wichtig bin, aber nicht unersetzlich. Ich glaube, in der jetzigen Phase ganz, ganz, ganz toll, dass ich dabei sein darf. Aber weil wir ein Gesamtprojekt haben.
Bei dieser in der Toskana, da würde ich gerne mal ein bisschen zurück wollen. Du bist losgefahren mit einer Frage nach dem Sinn für dich, weil du gedacht hast, okay, was soll jetzt, also was waren deine Fragen, die du im Kopf hattest?
Ja, im Wesentlichen, ich kam aus einer Phase raus, das wird immer so blöd umschrieben als Burnout. Ich kam einfach aus einer Krise raus. Wo ich mich durch Überarbeitung und Überfeierei und Überbelastung einfach reingearbeitet habe. Habe da sehr viel Lernen draus gezogen, habe gesagt, ich werde immer ein Mensch sein, der brennt. So, ich werde nicht reduziert sein können. Das wird bei mir nicht funktionieren. Ich bin jemand, der viel Energie in sich drin hat, die auch irgendwo hin muss. Ich habe nicht das Hobby des Sports für mich entdeckt. Das wäre vielleicht was. Ich habe kein anderes Hobby. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe Gastronomie, ich liebe Kochen, ich liebe Menschen. Und ich bringen da gerne die Energie rein. Und die Frage war wirklich, wonach, warum machst du das? Warum bist du nicht einfach mal mit weniger? Oder warum kannst du nicht reduzieren? Warum kannst du nicht ruhig werden? Warum kannst du dich nicht einer Sache konzentrieren? Warum ist nicht, das tue ich ja durch Gastro, aber innerhalb der Gastro-Welt habe ich so viele Felder,
voll,
die ich bediene. Also so von Medien, über Kochen, über Schulung, über Restaurants aufbauen, Bücher, Zeitschriften etc. Und auch einfach manchmal nur dumme Dinge machen. Zu Hause ja auch. Ich koche ja auch zu Hause noch gerne. Und auf einmal die Frage, warum machst du das? Du hast nicht, du willst nicht reich werden, du willst eigentlich auch nicht berühmt werden. Ich hatte diesen Hang nicht. Ich hab ja auch erst mit 32, ich wollte immer meine eigenen Entscheidungen treffen und ich wollte immer davon überzeugt sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das, was ich mache. Und da hatte ich vielleicht eine Phase, wo ich sage, bin ich noch überzeugt davon? Habe ich der Welt noch was zu erzählen? Oder vielleicht ist es jetzt auch der Punkt, mal zu sagen, Cut, du machst was anderes. Mhm. Und diese Reise sollte mir das beantworten. Das hat sie Gott sei Dank auch getan.
Und da saßt du da und hast, also es ist ja jetzt auch gerade eine große, fast schon Trend, würde ich sagen. Es gibt in Berlin auch die Why Academy, dass man so...
Gibt es?
Ja, nach dem, die Warum-Frage. Ne? Simon Sinek, das ist hat einen berühmten TEDx-Talk gemacht.
Da kannst du schließen. Ich gebe euch die Antwort, weil wir es können. Fertig. Da ist kein großes Geheimnis. Wir machen das, weil wir das können, weil es uns berührt. Das ist, glaube ich, der Antrieb für alles. Wenn mich das nicht berühren würde, dann würde ich in Thailand eine Surfschule aufmachen. Geil. Also ich habe diesen Aspekt nicht mehr von der Außenwelt. Ich glaube, mein Ratschlag, den ich an alle gebe, das ist so, weil wir es können. Warum findest du es interessant genug, hier zu sitzen mit mir im Hotelzimmer, ein Gespräch zu führen, in der Erwartungshaltung, dass andere Menschen irgendwann an den Lautsprechern sitzen und zuhören? Weil wir es können.
Bist du deswegen, also das hast du ja da in dem Moment noch nicht gewusst, du hast, deine erste Fernsehsendung war Schmeckt nicht, gibt's nicht. Ja. Und ich habe mich auch gefragt und auch jetzt, weil wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, über den Podcast, du hattest es dann im Interview mal darüber erzählt, dass du die ersten Sendungen waren furchtbar.
Albtraum,
achtmal Wurst Kassler im Brotteig und hast dich durchgestottert und warst nicht der, den du eigentlich sein wolltest vom Fernseher. Und jetzt genauso mit dem Podcast, wo du sagst, du bist da noch nicht so ganz zufrieden, aber du beißt dich durch. Mhm. Und ich habe mich gefragt, also als ich dieses Interview gesehen habe, dachte ich, ja, warum hat er es denn so lange gemacht? Dann saß du dann 10 Jahre danach bei Lanz und hast gesagt, naja, du bist immer noch nicht so hundertprozentig mit dem, was du, mit dieser Fernsehsache, die ist immer noch nicht so hundertprozentig da. Ist es dann auch so, weil du es kannst? Also in dem Moment, oder woher kommt dann dieser, dass du dich dann so durchbeißt durch so einen Moment und sagst, also du hättest ja auch sagen können, nach dieser ersten, nachdem du da 8-mal den Kassler da reingestoppt hast, auch sagen, weißt du was?
Ja, weil das Nicht-Können in dem Moment einer noch nicht guten Zusammenarbeit basierte. Also das heißt, ich war noch nicht in der fernsehschaffenden Welt angekommen. Das heißt, ich hatte einmal die Leute, die Fernsehen machen und ich war derjenige, der den Inhalt liefern musste. Ich wollte aber nur kochen. Ich wollte nur schön übers Kochen reden. Ich wollte den Leuten nur erzählen und habe gesagt, ich koche jetzt hier, ich mache das so und die filmen mich dabei, dann wird das geschnitten und dann ist es schön. Ich musste aber für die Kamera arbeiten, aber kochen für die Kamera habe ich noch nie gemacht. Ich koche impulsiv, ich sehe das Essen vor mir und jetzt muss ich auf einmal meine Handgriffe überlegen, damit die Kamera eventuell auch was, also ich habe eine Klammer auf mich aufgedrückt bekommen, wo ich gedacht habe, ja okay, vielleicht ist es ein Prozess, den ich lernen muss. So, das ist ja wie beim Schwimmen. Irgendwann musst du schwimmen lernen. Sonst macht auch ein Besuch im Schwimmbad keinen Sinn. Aber ich wollte es ja gucken und dachte, vielleicht lerne ich das. Hab lange gebraucht, um zu begreifen, dass das genau das ist, was mich ausmacht, dass ich es nicht lerne. Mhm. Dass ich es nicht begreife. Dass ich es nicht verstehe. Dadurch habe ich diese Wahrnehmung von Authentizität. Ich lerne das nicht. Ich will es auch nicht lernen. Mich interessiert es auch nicht. Ich möchte das, was ich im Auge habe, möchte ich, dass du das filmst und schneidest. Und ich hatte vor 3 Jahren eine Phase, wo ich gedacht habe, ich mache jetzt eigentlich nur noch Fernsehen, weil ich es eben kann, also weil eben so, boah, aber ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen und ich saß mit meinem Manager zusammen und ich habe eigentlich die Entscheidung getroffen, aufzuhören.
Mit Fernsehen,
weil ich die Kochsendung wurde abgesagt bei ARD, in der ARD, die wollten die nicht mehr haben, fanden sie nicht mehr gut genug oder was auch immer, ist ja Blödsinn, jetzt darüber zu lamentieren. Ich habe dann 1-2 Sendungen gemacht, die wo ich mir vielleicht einen Ticken mehr von versprochen habe, dass es noch echter und realer ist. und hatte dann eigentlich die Entscheidung getroffen, komm, lass uns noch 1-2 Jahre machen, weil ich habe einen Apparat an mir hängen, den muss ich finanzieren, den kann ich nicht über Restauration alleine finanzieren, sondern der wurde auch über Medientätigkeiten mit abgegolten. Und da habe ich eben gesagt, pass auf, 1-2 Jahre und dann bauen wir das sukzessive ab, dass ein jeder, für den ich in der Verantwortung stehe, in der sozialen Ebene oder wie auch immer, also sprich Angestellte, Mitarbeiter, Kostenstrukturen, dass ich das langsam abbauen kann, damit ich auch gesund aus der Sache rauskomme. Und dann sind wir aufgestanden und haben gesagt, okay, 2 Jahre noch. 1 oder 2 Wochen später saß jemand, eben Sven Steffensmeier, vor mir mit einem Papier, wo es um Kitchen Impossible ging. Und ich habe nur die ersten Papiere gesehen und dachte, geil, das mache ich. Da habe ich richtig Bock drauf. Das war so meine D-Max-Serie. Das war so mein kleines Kreativding. Das war so roh und so ruppig und so schön irgendwie schon präsentiert. Und dann habe ich halt gesagt, wir machen den Piloten. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Konstellation weiterging. Auf jeden Fall, Tim Raue war schnell Wahl. Wir sind zusammengekommen, wir haben dieses Format gedreht und ich habe es geliebt. Ich habe gesagt, das ist das, wofür ich 10 Jahre gekämpft habe. Echtes Fernsehen. Leichte Klammer, damit man das gut machen kann. Aber das Kochen, der eigentliche Bereich, der mich ausmacht, der ist so bumm-straight. Also da gibt es kein, ich mach mal hier eben schnell und dann wird es so, sondern da sind 2 Leute, die beobachten uns dabei, während wir kochen. Und jetzt können wir kommunizieren. Jetzt kann ich genau meine Lebensfreude, meine Intensität, meine Energie beim Kochen, ob positiv oder negativ, rausgeben. Und ich liebe dieses Format und ich weiß, warum ich 10 Jahre gekämpft habe, weil ich exakt diese Geschichte erzählen wollte. Ich wusste die Antwort nicht. Ich hatte immer ein Gefühl für ein echtes Kochen, für ein fleckiges, ein dreckiges Kochen, für ein saftiges Kochen, für ordinäre, für all das, für dieses ganze Haptische. Und ich wusste, hatte immer die Diskussion mit Fernsehmachenden geführt, die immer gesagt haben, ja, aber der Zuschauer will ein Frontalkochen. Ich habe gesagt, der Zuschauer kennt aber eine Zuhausewelt und da kochst du nun mal gegen die Wand und da kann ich mich doch mal umdrehen. Wo ist denn das Problem dabei? Ich bin ja nicht doof, ich werde nicht 3 Stunden da mit dem Rücken zu den Leuten drehen und gegen die, sondern ich öffne mich beim Gespräch, so wie wir jetzt auch. Und das haben wir mit Kitchen dann endlich geschafft. Das war für mich es war so, wo ich sage, exakt, das ist das, was ich immer machen wollte. Ich habe jetzt auch das ganz große Problem, dass ich gerade dran arbeiten muss, was kommt nach Kitchen. Weil das ist mein White Album. Das ist das Debütalbum von irgendwas. Das ist so, jetzt geht's darum, was kommt noch danach. Und es wird weitere Alben geben. Aber werde ich jemals wieder für mich dieses Gefühl entwickeln können und diese Intensität und dieses ganz Bemerkenswerte. Ich bin so unfassbar dankbar dafür und so unfassbar stolz auch, dass ich da selber mit dran teilhaben darf. Und das Team, der Sender geil, die Produktionsfirma, Sven Steffensmeier, jeder Kameramann, der Schnitt.
Die Musik.
Also ja, es ist so. Das Einzige, was mich nervt, ist die Werbung. Aber gut, von irgendwas muss es bezahlt werden.
Aber jetzt bist du ja auch durch Kitchen Impossible und natürlich auch durch die ganzen anderen Sachen, hast du ja jetzt einen. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt nicht im Hotelzimmer sitzt, dass du irgendwo sitzt und die Angebote nur so reinkommen. Also kann ich mir vorstellen. Und
welche?
Weiß ich nicht. Also vielleicht ist es so oder vielleicht auch nicht. Wonach wählst du jetzt aus?
Ich würde sagen, immer noch 4/5 aus dem Bauch und 1/5 strategisch.
Okay.
Also wir haben jetzt gerade heute, bevor ich hierher gekommen bin, haben wir 1-2 Sachen besprochen, irgendwie, wo ich gesagt habe, eine Anfrage für ein Fernsehformat in einer Zeit, wo ich sehr eng bin, wo ja, boah, brenne ich jetzt nicht unbedingt für, lass uns das lieber absagen, weil da muss ich nicht. Und dann gibt es ein anderes Format, wo ich gesagt habe, hätte ich schon Spaß dran mitzumachen, weil es mich so ein bisschen auch begeistert. Ich treffe noch keine Entscheidung aus purer Strategie. So, wo bringt mich die Marke hin? Wir reden zwar immer intern so ein bisschen von der Marke Tim Mälzer. Dafür habe ich aber Management, um hin und wieder die Vernunftentscheidung zu treffen, die ich dann meistens wieder auflöse. Wo ich immer kurzfristig ja sage, okay, machen wir, aber dann ist doch immer noch der Punk in mir drin und sagt, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Ist Bauch. Ich glaube, alles bei mir ist Bauch. Alles.
Und hast du irgendwo, also du sagst zwar, also du bist nur ein bisschen strategisch, aber was ist so das Bild, was du dann erfüllen möchtest vielleicht irgendwann? Oder gibt es irgendwo, gibt es ein Vorbild, gibt es etwas, wo du sagst,
es gibt ein einziges Vorbild und Gott sei Dank haben wir auch eine Freundschaft wie eben, ne? Und das ist auch, glaube ich, nicht weiter verwunderlich, ist wirklich Jamie Oliver. Also das ist in meiner Kochwelt ein absolutes Vorbild. Das ist so, wo ich mag seinen Stil, wir haben dieselbe Schule, also aus unseren Handschriften spricht derselbe Lehrer, Gennaro Contaldo, das ist der Pizza-Style, wie ich ihn halt immer nenne. Ich bewundere ihn für die Energie, die er transportiert, für die Art, was er politisch und sozial schon bewegt hat, wie er sich immer noch präsentiert, wie er menschlich geblieben ist, wie er, was für ein Familienmensch er ist, seine Didaktik, seine Begeisterung, sein, so, dass da geht's nicht um ein Rezept, und er ist auch in England eben auch nicht der Halbgott, sondern eben auch da von der Branche aus teilweise sehr kritisch für die Oberflächlichkeit. Aber was der junge Mann einfach erreicht hat, im Sinne von, wie er Menschen für Küche begeistert, wie er Menschen für Ernährung begeistert und so, das ist schon so, wo ich sage, krass, das ist auch schon so. Deshalb, ich muss auch aufpassen, dass manchmal macht er Dinge, wo ich sage, würde ich auch gerne. Da ich aber so dicht
zum Beispiel dran,
naja, sein Sozialprojekt in den Schulen, das ist so, da bin ich roher, da bin ich direkter, weil ich sage, das Problem ist ein ganz einfaches, wir brauchen mehr Geld, gib mehr Geld und dann haben wir kein Problem mehr. Dann so, da hat er eine bessere Aufstellung, was er damals gemacht hat mit der Schulverpflegung. Da sage ich, geil, das ist ein 30-jähriger Koch gewesen, der vermeintlich Pizza-Style irgendwas zusammenrührt und denselben Sprachfehler hat wie ich, also ein bisschen lispelt irgendwie, jetzt nicht aus den Hochweinen der Küchenwelt kommt, und der schafft es in England, die Regierung dazu zu motivieren, den Verpflegungssatz der Schulernährung zu erhöhen. Und da vielleicht Respekt. Das ist so, wo ich sage, auf der einen Seite Fame, auf der anderen Seite aber eben auch Inhalt. Und das ist schon ganz geil. Da suche ich immer noch ein bisschen für mich an die Geschichte, die ich glaube, weil ich habe einen gewissen Sarkasmus, Zynismus in mir drin.
Geschichte, an die du glaubst, im Sinne von
zu erreichen zu können.
Was Höheres, was Gebenderes
zu haben? Ja, wahrscheinlich. Also was erreichen zu können. Weil ich finde schon, dass ich glaube, oder ich glaube schon, dass ich durch meine Art viele Menschen zum Kochen gebracht habe, auch motiviert habe, auch eine Begeisterung für diese Welt geschaffen habe. Und jetzt ist es eben die Frage, was mache ich jetzt damit? Was passiert damit? Kann ich, vielleicht bin ich ein guter Türöffner für jemanden, der eine Vision hat. Vielleicht kann ich meinen Soll dazu beitragen, weil ich betrachte, dass ich liebe unfassbar gerne in unserem Land, weil ich wirklich glaube, dass wir ein ganz, ganz, ganz großartiges, vom Prinzip her ausgeprägtes Sozialsystem haben. Die Starken sollten die Schwachen schützen und stützen. Das ist unser Prinzip. Nach dem lebe ich. Ich war mal ein Schwacher, bin ich gestützt worden, jetzt bin ich ein Starker und jetzt muss ich meinen Teil dazu beitragen. Wir haben eine Wahrnehmung, dass bestimmte Vergehen oder Verhaltensweisen in Deutschland sehr toleriert werden. Da sehe ich insbesondere Firmenpolitiken sehr kritisch, die ihren Sitz woanders haben, anstatt, also hier den Umsatz machen, aber hier die Steuern nicht zahlen, weil unser System funktioniert, weil wir einen guten Geldkreislauf haben. Und unser System würde noch viel besser funktionieren, wenn jeder seiner Verantwortung gerecht wird. Ich bin in Deutschland gemeldet. Es wäre ein leichtes für mich, in die Schweiz zu gehen, meine Marke dort anzumelden und selber mir irgendwelche Dinge. Mach ich nicht, weil ich finde, ich verdiene gutes Geld. Ich bin ein auf der Sonnenseite des Lebens und ich habe einen Anteil an dieser Gesellschaft auch wieder zurückzugeben.
Deswegen geht's für dich bei der strategischen Frage um so die gesellschaftliche Verantwortung?
So ein bisschen. Und ich bin leider kein Mensch, der mit Politikern reden kann. Ich bin leider kein Mensch, der mit Offiziellen reden kann, weil die Probleme, ich bin Koch und die Problemlösung in der Köchewelt ist eine sehr schnelle. Sehr schnell. Das Wasser kocht nicht, dreh den Herd höher. Das Wasser kocht zu doll, dreh den Herd runter. Das ist die Problemlösung. Also ich bin zu schnell von A nach B. Ich verstehe manchmal nicht, wie viele Menschen man zusammenführen muss, um was Wesentliches zu erreichen. Weil wenn ich selber mit derselben Energie, mit der ich mein Restaurant betreibe, andere Menschen, deren Verantwortung das ist, Entscheidungen zu treffen für die Gesellschaft, ohne großartige Lobbyistentum,
du hast aber auch
du
hast aber auch 10 Jahre gebraucht, um die Sendung zu machen, die du machen wolltest. Also du bist ja eigentlich jemand, der zwar schnell Sachen macht, aber dennoch hat der deinen Weg, ist ja auch ein Beweis dafür, dass Sachen wirklich lange dauern können, um richtig geil zu sein.
Ja, hätte ich aber vor 10 Jahren gewusst, wie lange ich brauche, um diese Sendung, hätte ich es nicht gemacht. Das ist meine Ungeduld.
Aber warum hast du es dennoch gemacht?
Weil ich irgendwas in mir drin hatte, was es wusste.
Ah ja.
Ich wusste es und ich wusste auch, ich weiß auch, und das ist eigentlich eine Situation, mit der ich mich nicht abgeben möchte. Beispiel, ich habe eine Zeit lang Dokumentationen gedreht über Lebensmittelproduktion. Und irgendwann bin ich an einen Punkt rangekommen, ich habe ja, das Wissen ist alles da. Was können wir jetzt machen, damit das Verhalten sich ändert? Das heißt, mich interessiert gar nicht mehr der große Enthüllungsjournalismus, was alles so schief läuft, sondern ich sage, wie können wir es verändern? Das finde ich viel, viel, viel interessanter. Und da sind viele Ebenen in meinem Kopf, die ich noch nicht miteinander zusammenkriege. Ich weiß aber, dass ich früher oder später für mich hoffentlich einen Weg finde, mit euch zu kommunizieren, die meiner Welt entspricht, um vielleicht eine Verhaltensänderung herzustellen.
Verhaltensänderung in welcher Form?
Lebensmittelproduktion. Mhm. So, wir wissen alle, wie es ist. Wir wissen alle, welche Konsequenzen das hat. Und wir wissen alle, in dem Moment, wo wir Dinge käuflich erwerben, wie der Prozess stattgefunden hat, bis zu dem Zeitpunkt, dass es jetzt gerade da ist. Und das ist das einfachste Signalpreis. So, muss ich mich nicht weiter drüber wundern. Ich erwarte von mir einen gewissen Stundensatz, für meine Leistung erwarte ich einen gewissen Stundenlohn. Ich erwarte aber auch, dass das Produkt, was ich kaufe, eine gewisse Reinheit hat, dass es eine gewisse Transparenz in der Produktion hat. Jetzt ist der einfachste Weg, ich als Konsument informiere mich, mache mich schlau und handle dementsprechend. Jetzt ist aber die Information so verschleiert, dass ich so viel Energie aufwenden muss, um diese Information wirklich zu erlangen. Einfachster Weg wäre Politik. Das ist ein ganz banales Ding. So, jetzt habe ich das einmal gesagt. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich die Politik dazu kriegen kann, diese Entscheidung mit mir gemeinsam zu tragen, respektive eben klarzumachen. Also ich fand die Künast war für mich eine der besten Verbraucherschutzministerinnen, die wir jemals hatten. Die war engagiert, integriert, die war manchmal ein bisschen schräg und ein bisschen vielleicht auch aggressiv in bestimmten Bereichen, so dass sie viele verschreckt hat. Aber sie hatte einen guten Inhalt. Danach kam auch in einzelnen Bereichen gute Minister, aber eben auch sehr viel Lobbyismus. Und da frage ich mich dann immer als Koch, wie kann ich mich damit dazu oder dagegen positionieren? Und jemand wie Jamie Oliver, das war Anlass des Gesprächs, hat es geschafft. Mhm.
Siehst du dich immer vor allen Dingen als Koch?
Ich sehe mich nur als Koch, respektive, was mein Beruf angeht, als Gastronom inzwischen. Also Gastronom, Gastgeber.
Was glaubst du, kannst du besser reden oder kochen?
Ich rede viel, ich koche weniger, aber ich glaube, kochen ist geiler. Ich glaube, was heißt kochen können? Das ist so relativ. Das ist so, ich glaube, ich kann dir deinen Geschmack auf die Zunge kochen. Das glaube ich, kann ich gut. Das ist, glaube ich, meine Fähigkeit, dass ich so ein bisschen weiß, was du gerne schmecken möchtest. So, und ich bin kein guter Koch im Sinne von Dinge zusammenführen, die dann irgendwie spektakulär neu sind. So, ich mache mir gerne Gedanken drum, um die Hausmannskost zum Beispiel, wie können wir die auf unsere Kultur, unser Vermächtnis der Kulinarik, dass nicht alles in Zukunft nur noch mit Curry, Zitronengras und Balsamico irgendwie abgeschmeckt wird, sondern wir haben so schöne Dinge bei uns. Und wie kann ich das außerhalb einer Nova Regio taz-orientierten Intellektualität wieder hochpumpen, sondern wie kann ich uns das wieder gefällig machen? Wie kann ich Gerichte kreieren, sowas wie Königsberger oder Hühnerfrikassee, dass das in unser Freizeitverhalten wieder reinpasst? Wir haben das alte Familienkonstrukt nicht mehr und das ist auch gut so. Wir haben dieses Freizeitverhalten nicht mehr. Das weiß ich nicht, ob das gut so ist, aber wir haben 24/7 inzwischen. Wir haben nicht diese Rhythmik mehr, des gleichmäßigen, regelmäßigen Tagesabläufe. Wir sind überindividualisiert und da hinein möchte ich immer noch das Kochen haben, weil ich finde den Prozess des Kochens und der gemeinsamen Mahlzeit wichtiger als jede Rezeptur. Ich finde den Zeitpunkt, sich zusammenzusetzen und einfach mal für 10, 20, 30 Minuten am Tag nochmal ein Gespräch zu führen oder die Möglichkeit eines Gespräches zu führen, außerhalb von Informationsaustausch, einfach so wirklich mal kurz einlassen. Ich finde, dass da die Mahlzeit und das Essen und das Kochen und das Trinken eigentlich der schönste Faktor ist.
Du hast mal gesagt, dass man beim Essen oder am Tisch verbindlicher streiten kann.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, über was du am liebsten streitest.
Ich habe jetzt so eine komische Eigenschaft. Ich positioniere mich immer dagegen. Also wenn du jetzt irgendwie der Meinung bist, St. Pauli ist geil, dann bin ich HSVer. Ich bin im Herzen immer HSVer. Wenn du jetzt aber sagst, irgendwie St. Pauli ist scheiße, dann sage ich immer, ja, aber nee, ist auch geil. So, also ich streite ja. Also ich nicht streiten, aber ich finde so ein Gespräch auch mal so, was sollen wir uns gegenseitig immer den Popo lecken und immer nur sagen, ja, nee, stimmt, du hast recht. Das macht doch keinen Sinn. Manchmal ist auch diskutiert. Ich höre gerne eine gut argumentierte Gegenmeinung. Ich lasse mich gerne inspirieren. Ich lasse mich gerne auch überzeugen. Ich brauche manchmal, um das zuzulassen. Aber grundsätzlich finde ich, ist die Welt nicht mit einer Sichtweise zu erklären.
Deswegen nimmst du auch verschiedene Sichtweisen an, um mal zu gucken, was.
Ja, ich glaube ja. Also ich mache das ganz gerne mal, dass ich so. Ich provoziere gerne. Also ich provoziere gerne, wenn jemand so. Ich glaube, ich wäre mein dankbarster Gesprächspartner. Da wäre eine Nonstop-Aneinanderreihung von sinnbefreiten Provokationen, die aber nie unverschämt sind. Also ich bin nie, ich hoffe nicht unhöflich zu sein. Also ich gebe mir Mühe, nicht unhöflich zu sein. Ich bin manchmal unhöflich, aber nicht mit Absicht. Und ich bin auch gerne manchmal überheblich, aber nur um diese Überheblichkeit als Stilmittel zu benutzen, damit Leute anfangen, ihre Position zu stärken. So, Kitchen Impossible. Gutes Beispiel, das ist eine Blaupause meines Lebens. So, ich sitze da und feiere mich für den besten italienischen Koch außerhalb Italiens. Jeder, der in dem Moment die Arroganz auch nur noch für einen Deut ernst nimmt, muss doch denken, was ist bei dem Menschen bitte nicht sauber im Kopf? Ich habe weder in Italien gelebt, ich habe mal für ein Jahr beim Italiener gearbeitet. Wo soll so eine Wahrnehmung herkommen?
Du hast in Italien den Sinn deines Lebens entdeckt.
Ja, ich bin italienisch im Herzen, das muss ich sagen. Ich glaube, ich bin einer der italienisch denkendsten Köche. Das bin ich. Ich bin natürlich nicht einer der besten italienischen Köche oder der beste italienische Koch. Aber das wäre ja langweilig, wenn ich sage, nee, ich bin auch gut. Also sage ich so, baue ich mich selber auf und sage, okay, du schickst mich nach Italien, Digga, das ist ein Piece of Shit für mich, weil ich bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Schon habe ich Selbstbewusstsein, ich mache dich wütend irgendwie, also positiv wütend, weil du sagst, der kann doch nicht sein, wie kann der sowas reden? Der hat gerade da versagt, jämmerlich versagt. Und das wische ich mir ab und mach weiter. Also verstehst du, was ich meine?
Nee, ich verstehe, was du meinst. Also das ist.
Ich finde momentan, wenn ich über Trends, Hipstertum, gerade in der Kulinarik, auf der einen Seite macht mich die unfassbar wütend, weil sie in dem Moment, wo sie was aufmacht, schon wieder Türen verschließt. Deshalb versuche ich immer so zu gucken. Ich versuche immer so ein bisschen die Leute, die kein Verständnis haben für eine Ebene, mit auf die Reise zu nehmen. Auf der anderen Seite sage ich so, jeder neue Trend in der Foodwelt ist geil, weil der tut Gutes für uns, der tut Gutes für die gesamte Kulinarik, für die gesamte Gastronomie, für die gesamte Lebensmittelbranche.
Und wie machst du das? Also ich meine, in deinem, du hast es ja erst schon noch gesagt, du brennst, ja, und du brauchst auch dieses Brennen. Gibt es Momente, wo du dich dann auch mal zurücknehmen musst oder nimmst, um jetzt Sachen zu lesen? Ich meine, wenn man eine Position hat und auch verschiedene Positionen einnehmen will auch mal, muss man ja irgendwie auch die Zeit finden zu sagen, so jetzt lese ich mir mal verschiedene, das hat ja was mit Wissen zu tun.
Ah, das ist ein Vorwurf, den muss ich mir gefallen lassen. Irgendwie Wissen habe ich wenig. Ich habe Bauchgespür. Das ist so die Weisheit der Straße. Und ich habe nie auf der Straße gelebt. Aber ja. Ich bin so ein Bundestrainer am Tresen.
Das heißt, du liest eigentlich gar nicht wirklich?
Ich höre dir zu, ich höre euch zu, ich höre anderen Seiten zu. Ich lasse mich gerne verbal mit auf die Reise nehmen. Ich interessiere mich viel für Leute. Ich gucke und ich lasse Dinge, dann kommt vielleicht auch mal ein Spruch dazu oder sonst wie. Aber es bleibt bei mir sehr viel mehr Wissen hängen, als die Leute im Gespräch eigentlich wahrnehmen. So.
Ja, und daher bildest du dann deine... Position.
Ja, weil ich habe so ein Gen dafür, es klingt immer so blöd, aber ich sag mal, die oberflächliche Information, mein Allgemeinwissen habe ich wirklich aus der Bild. Bild online, fertig. So, da gehe ich jeden Tag zweimal drauf und wir haben so allgemeine Informationen, was ist gerade schnelle Informationen als solche. Wenn mich dann wirklich was interessiert, gehe ich weg von den Portalen, weil ich bestimmte Portale online einfach nicht gut finde, weil ich sie genauso tendenziös finde und sobald ich eine Tendenz spüre, fängt das an, mich unfassbar zu langweilen.
Ist das der Punk?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also versuche ich das Wissen aus mehreren Quellen mir zusammenzusuchen. Wenn mich wirklich was interessiert, dann setze ich mich auch wirklich damit auseinander. Aber ich finde eigentlich, ist es immer schon meistens damit getan, dass ich dir, dass ich deine Argumentation sozusagen, dass ich versucht habe, dass du besser argumentierst, damit ich mehr Wissen habe. Weil dadurch habe ich mehr erreicht als Wissen.
Ah, okay.
Es ist gerade ein bisschen schwierig. Das ist so, wir haben in Hamburg die Elbphilharmonie.
Ja.
Boah, bin ich gegen die Elbphilharmonie? Ich weiß es nicht. So richtig, da habe ich eine Position. Von meiner Grundhaltung her sage ich, was brauchen wir so ein beschissenes Konzerthaus irgendwie mit einer scheiß Akustik, mit einer Bauart und Weise, mit Geldern, die keiner jemals berücksichtigt hat. Auf der anderen Seite sage ich doch, aber die Tourismusbranche, Hamburg als wirtschaftlicher Standort, hat durch die Elbphilharmonie definitiv gewonnen. Ist die Kommunikation der Baukosten intelligent gewesen? Er sagt, die ist so dumm wie Schifferscheiße gewesen. Also wie kann man das Volk so belügen über einen Prozess, der längst klar war in meinen Augen? Wie kann aber auch das Volk so dumm sein und sagen, alles klar, das haben wir auch geglaubt? Also beides. Also ich bin so, das meine ich. Und jetzt muss man sich so ein bisschen mit den ganzen Ebenen irgendwie beschäftigen. Bis vor 4 Wochen oder so, momentan wird die Akustik durch den Fleischwolf getrieben. Vorher waren es die Baukosten, dann war es das. Wenn du aber in Hamburg unterwegs bist und du guckst dir an, was dieses Bauobjekt sozusagen Aufmerksamkeit erzeugt und wie viele Menschen sich daran erfreuen, hat es wieder was Gutes gemacht. Weil jeder Tourist ist wahrscheinlich auch eine Option für mich im Restaurant, bei mir essen zu gehen oder in einem Hotel zu übernachten oder auf der Barkasse eine Hafenrundfahrt zu machen. Und das ist wiederum ein wirtschaftlich interessanter Faktor für unsere Stadt.
Wirst du irgendwann Bürgermeister von Hamburg?
Nein, definitiv nicht. kein Politiker. Wenn ich Politiker wäre, es gibt so einen Film von ich weiß gar nicht, von wann der ist, Eat the Rich. Und da ist Lemmy von Motorhead, ist der Außenminister von England. Und wenn dem was nicht passt bei der Meinung eines anderen Außenministers, dann haut er dem Außenminister direkt einen in die Fresse. So, und so wäre ich auch. Kleiner Kampf, so, lass uns das aufkloppen. Aber weg von Diplomatie und Ähnlichem. Aber das ist ja mein Ding. Ich finde nie eine Position, an die ich fest glaube, ja, außer an der Freude, also an den Dingen, an dem ich glaube, dass wenn man an was glaubt, dass es richtig ist.
Ja, ich versuche gerade innerlich deinen neuen Beruf zu finden für die Zukunft.
Ich bin Gastronom, das ist gut. Du kannst dich zu mir an den, also eigentlich wäre ich so ein Typ, irgendwie da immer die Plauze kariert, das Hemdchen drei Knöpfe zu weit auf, der ständig Gläser poliert und so ein bisschen mit dir übers Leben lamentiert. Semi informiert. Immer eine Meinung zu jedem Blödsinn.
Ja, aber du hast ein totales Sendungsbewusstsein. Ne? Deswegen glaube ich auch, dass du so einen Podcast machst und dass du die Shows im Fernsehen machst und so weiter, weil du ja auch, also ich glaube ja, dass die so ein Tresen ist dir vermutlich zu klein.
Glaube ich nicht, weil ich habe nie das Bedürfnis gehabt, ins Fernsehen zu gehen. Ich hatte nicht das Bedürfnis. Es ist nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, es gibt ja manchmal so, nimm dir Klaas Häufer Umlauf, der schon als Friseur gesagt hat, ich will Fernsehen machen, ich will groß. Es gibt Menschen, die wollten immer in die Medien. So, ich gehöre zu der Fraktion, ich habe das Glück gehabt, dass ich das Angebot bekommen habe. Ich bin 30, 31 gewesen. So, ich wollte immer, ich habe mir eine Aufmerksamkeit immer gesucht, aber nie im Rahmen von Öffentlichkeit, sondern die Aufmerksamkeit, mir würde das hier reichen. Kleine Runde irgendwie so und Hauptsache, ich darf hin und wieder auch mal einen Spruch beibringen. So, das ist eine Aufmerksamkeit. Ich würde niemals ein Leben führen, wo ich ganz das graue Mäuschen wäre. Das ist schon klar. Also das merkt man, glaube ich, meiner Persönlichkeit an, ob das jetzt gesund ist oder nicht, aber so einen gewissen Geltungsdrang hat man natürlich, sonst würde man sowas nicht machen. Aber es war nicht über Medien definiert. Vielleicht wäre ich ein Influencer sonst jetzt. Vielleicht, wenn ich das Fernsehen nicht gefunden hätte, vielleicht wäre ich ein Influencer. Vielleicht würde ich aber auch anders in meiner ganzen Kulinarik denken. Dadurch, dass ich so viel Befriedigung, so viel Aufmerksamkeit nebenbei befinde, muss ich in der Kulinarik gar nicht so nadelöhrig arbeiten, also mich aus der Masse herausarbeiten, weil ich bin in der Masse aus der Masse raus. Ich bin in der Fähigkeit, bin ich Masse. Mit der großen Schnauze, in der Kombination bin ich aus der Masse wieder heraus. Und vielleicht hätte ich mich definierter und wäre vielleicht inzwischen 2, 3 Sterne. Ich weiß es nicht. Irgendeine Aufmerksamkeit hätte ich mir gesucht.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und wenn ich mir das Gesicht hätte tätowieren lassen. So, irgendwas hätte ich gemacht. Oder die Nase spalten. Hab gerade gehört, das ist jetzt ein neuer Trend. Irgendjemand hat sich jetzt, oder irgendjemand, habe ich gerade Bild online gelesen, dass ein Tattoo-Künstler aus England gerade für 5 Jahre in Knast muss, weil er Menschen die Ohren abgeschnitten hat. Mit Absicht, also mit Einverständniserklärung.
Der muss trotzdem in den Knast?
Ja, weil er nicht die Qualifikation dazu hatte. Das ist so, als wenn du, ich sag mal so, Frauenarzt bist und kein Frauenarzt bist und mit der also das ist nicht richtig. So, und das war eben nicht korrekt. Da waren die Leute wohl nicht drüber informiert.
Ich muss noch mal kurz was zum Thema Gastronom erfragen, weil ich habe das einerseits in dem, es war auch der Zeit-Podcast mit Tim Raue, auch du hast es schon erzählt, dass am Ende, dass, wenn man Gastronom ist, man verdient eigentlich nicht sonderlich viel Geld, sondern es ist ein relativ schwieriges Geschäft. Warum machen das Leute? Warum gehst du so ein Risiko ein? Und machst du eine Bullerei auf, ne? Und vor 10 Jahren war es ja noch nicht klar, was daraus wird. Aber man sieht ja allein an der Größe und am Anfang waren es 30 oder 60 Leute.
40.
40, ja, genau. Also, ja. Es ist ja ein Wahnsinn.
Also warum macht man es? Also den ersten Hang zur Selbstständigkeit ist mir eigentlich aufgedrückt worden, weil ich niemanden mehr hatte, für den ich hätte arbeiten wollen. Es gab keinen Chef mehr. Es gab niemanden, wo ich gesagt habe, von dir möchte ich lernen und ich wollte nie einen Beruf ausüben in einer Routine. Das ist, glaube ich, immer klar gewesen. Routine ist für mich der Albtraum. Wenn ich tagtäglich dieselben Abläufe hätte, da würde ich verrückt werden. Das geht ganz, ganz schnell, egal in welchen Bereichen. Wenn ich tagtäglich auf der Bühne stehe und Leute sagen Applaus, Applaus, würde ich wahnsinnig werden. Das würde mich, egal, wenn ich tagtäglich in die Küche muss und nur Kartoffel schälen, jeden Tag wieder und abends wieder, würde ich wahnsinnig werden. Ich hatte niemanden mehr in Hamburg, für den ich hätte arbeiten wollen. Es gab kein Vorbild mehr als Koch. Die Leute, deren Handschrift ich lernen wollte, habe ich gelernt irgendwie. Das Objekt, was mir da einfach, wir hatten einen Plan, das ist zerfallen, also eigentlich aus dem Scheitern heraus. Mhm. Und dann gab es eine Situation, da war ich als Küchenchef eingestellt worden, wurde zum Geschäftsführer degradiert befördert, weil sie einen anderen Koch besser fanden. Das in der Situation habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich habe tolles Geld verdient. Ich war sozusagen Geschäftsführer von einem Restaurant, ohne Ahnung. Habe mich nicht wohlgefühlt. Und dann ist ein Freund auf mich zugekommen und hat gesagt, wollen wir nicht selber was zusammen machen? Und da war gar keine Frage nach Erfolg oder Nicht-Erfolg. Es war einfach nur die Motivation, sich ein gutes Arbeitsumfeld zu gestalten. Und der Glaube daran, dass man ein Puzzleteil dieser spannenden Gastrowelt in Hamburg darstellen zu können. Dann haben wir uns selbstständig gemacht und dann gibt es ein Gefühl, das ist mit nicht zu vergleichen in der Berufswelt, sein erstes eigenes Geld zu verdienen. Das fand ich gut, meinte, für Konsequenzen gerade zu stehen, im Positiven als auch im Negativen, mit einem Gedankenprozess einer Problemlösung sich zu beschäftigen, das fand ich spannend. Einsatz zu zeigen und Einsatz belohnt zu bekommen, das fand ich spannend. Und nicht und auch sich selber auf die Schulter klopfen können, sich selber aber auch in den Arsch treten, wenn eben was schiefgelaufen ist. Das sind spannende Prozesse gewesen und das ist das, was mich bis heute auch motiviert, immer weiterzulaufen und weiterzugehen in dieser Welt. Die Bullerei war pure Dummheit. Pure Dummheit. Also da war nichts dahinter, wo ein Plan da stand, sondern wir haben dieses Objekt gespürt. Wir wussten nicht, wie viel wir investieren, wir wussten nicht, was das für ein Risiko bedeutet, weil in der Größenordnung habe ich Glück gehabt mit meinem Partner. Wir haben die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen, können sie aber nicht wirklich begründen. So, es gibt unfassbar viele tolle Gastronomen weltweit, in Deutschland, in Hamburg irgendwie so, die, obwohl sie einen tollen Job machen, einfach Pech haben, weil irgendein Puzzleteil zum Erfolg wirklich fehlt. Wir haben das ganz große Glück gehabt, in dem Moment die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und wir verdienen auch Geld. Inzwischen, nach dem Investment, das wir gemacht haben, das ist sehr gutes Geld, wenn man die Welt als Koch einfach betrachtet, wenn man die Welt als Unternehmer betrachtet, was die Menge der Personen, die man beschäftigt, inklusive der Risikofaktoren berücksichtigt, ist das wieder relativ. Aber es ist trotzdem einfach ein geiler...
Aber warum machen das Leute?
Weil es Spaß macht. Es macht doch Freude. Warum machst du das? So, ich hoffe, dass du es machst, weil es dir eine gewisse Freude bereitet, weil es dich auf eine gewisse Art und Weise befriedigt. Die Mischung aus Körperlichkeit, Kreativität, Handwerk, Menschen, mit Teams zusammenzuarbeiten, Teams aufzubauen, zu strukturieren, Gespräche zu lernen, Gäste zu haben. Jeder Abend läuft irgendwie anders und doch gleich. Und das ist eine unfassbar spannende Welt. Ich bin gerade gestern gefragt worden, ob ich jemandem noch empfehle, Koch zu lernen. Da sage ich, ja, würde ich auf jeden Fall machen, aber such dir einen guten Betrieb aus, wo du eben diese Bandbreite auch bekommst. Und gar nicht so in der Spitze, sondern Bandbreite, das ist für mich das Wichtige. Ich bin Personalchef, Steuerberater, Kreateur, Einrichter, Koch, Einkäufer, Psychologe, Gastgeber. Ich bin so vieles in einem und das ist das Schöne in meinem Beruf.
Warum? Glaubst du, hat das in Düsseldorf nicht geklappt, im Restaurant?
Einer der ganz großen Rätsel, die wir uns wirklich stellen, am Ende des Tages, lief am Anfang sehr gut, hat nicht funktioniert, also hinten raus im Zahlensegment. Dann haben wir, glaube ich, Entscheidungen getroffen, die als Unternehmer falsch waren. Dann hatten wir eine leichte Delle.
Was waren das für Entscheidungen?
So im Detail möchte ich gar nicht darüber reden, sondern es waren einfach so, wo man gesagt hat, wir müssen Entscheidungen treffen, den Laden so zusammenzurechnen, damit wir auch Geld verdienen. Das heißt, wir haben Einnahmen gehabt, aber haben mehr Ausgaben gehabt. Und dann musstest du Einsparungen einnehmen. Und die Einsparungen waren in der Größe der Speisekarte, in Öffnungszeiten etc., so wo du sagst, dann kommen wir auf einen besseren Schlüssel, aber es hat nicht funktioniert. Eine leichte Delle, dann fing es an, zum Schluss wieder zu laufen, aber wir hatten einfach nicht das Ergebnis. Und woran das lag, kann ich dir nicht ganz genau sagen. Ich finde es auch im Nachhinein überflüssig, mir darüber Gedanken zu machen. Weil meine Stärke ist, an den Erfolg zu glauben und an eine Funktionalität zu glauben. Und nicht aus Erfahrung Dinge nicht mehr zu machen. Ich habe in dem Moment der Öffnung und in dem Moment der Standortwahl und des Objektes habe ich hundertprozentig dran geglaubt. Da gab es keinen Zweifel. Und zwar, ich habe dran geglaubt an den Inhalt, nicht an die Wirtschaftlichkeit, sondern wirklich an den Inhalt. Ich habe gedacht, wir tun sozusagen diesem Standort Gutes. Und diese Energie möchte ich mir nicht nehmen lassen. Ich möchte nicht anfangen, rationale Entscheidungen zu treffen, sondern ich möchte weiter an das glauben, was ich tue. Und das ist immer so offensichtlich, vermeintlich gelingt mir alles, mir gelingt so vieles nicht im Leben. Und ich habe so viele Dinge, die scheitern, die ich gar nicht auf die Straße bringe und mitten im Prozess. Und wenn ich drüber rede, dann ist es meistens so, weil ich sage, ich bin stolz drauf, dass ich es trotzdem gemacht habe. Es gibt auch das Restaurant New York, was als Scheitern betrachtet wird, wo ich sage, ich werde nie auf dem Sofa sitzen und sagen, hätte ich mal gemacht. Mhm. Die einzige Situation, was ich mir da eventuell mal vorwerfen kann, ich möchte gerne noch mal ein Jahr lang irgendwo hin. Ich möchte noch mal in einer anderen Stadt leben, weil ich weiß, ich will in Hamburg alt werden, aber ich möchte auch einmal noch mal eine längere Zeit als nur Urlaub in einer anderen Stadt noch mal sein oder auf dem Land.
Ich finde das geil, dass du das sozusagen, dass du jetzt sagst, okay, das Ding ist nicht gelaufen, abgeschlossen und ich zerdenke das jetzt nicht. Also ich, um weiterhin frei zu bleiben, um weiterhin den, weil natürlich, wenn man es zerdenkt, dann kommen Erfahrungen und dann hast du es im Kopf und so weiter und dann hörst du ja irgendwann auch auf, mit dem Bauch zu denken, ja, weil du so viele Erfahrung gesammelt hast. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen dieses vernünftiger werden. Auch ich kenne das auch, ne? Man wird älter, man hat Familie und so weiter und fängt dann an, irgendwelche Entscheidungen auch aus Vernunft zu treffen und nicht, ja, weil man sagt, boah, geil, habe ich jetzt Bock drauf, ja, ich ziehe jetzt einfach nach München.
Ja.
Sondern, der Kita und der Schule wird ja auch schwierig und so weiter. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise.
Ist das nicht auch innerhalb einer Beziehung so? Also ist das nicht genauso, dass wenn du jeder hatte von uns hat ja Beziehungen geführt im Leben und wenn du jetzt anfängst, die alten Beziehungen in die aktuelle mit hineinzuziehen, dann ist das Ganze doch zum Scheitern verurteilt.
Ja,
wenn du, oder? Der Mensch ist neu, lass dich neu drauf ein. Und ähnlich sehe ich meine unternehmerische Welt. Das ist so, ja, ich habe Mist gebaut, ich habe Fehler gemacht. Welche Fehler sind, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, weil sie alle gut motiviert waren. Da war nicht ein einziger,
sozusagen.
Es ist nicht ein einziger Fehler, den ich mir vorwerfe, wo ich sage, da habe ich nicht richtig gedacht. Also da habe ich nicht im Sinne meiner Welt gedacht, sondern ich habe die mit voller Überzeugung gemacht. Und darauf bin ich auch immer noch ein bisschen stolz. Und wenn da hinten raus das Endergebnis nicht so ist, wie es ist, muss man auch die Eier haben, einfach mal zu sagen, okay, halt nicht.
Musst du dich öfters entschuldigen?
Ja, ich sage nicht entschuldigen, aber wir haben in Deutschland keine gute Scheiterkultur, das nervt mich. Also das ist so, wo ich sage, Mensch, ey, geil, dass du es riskiert hast, geil, dass du das gemacht hast, geil, dass du nach New York gegangen bist, geil, dass du in Düsseldorf was gemacht hast, geil, dass du das so, dumm gelaufen, ne? Also das ist so, warum denn? Was ist denn daran so falsch? Es ist doch cool, wenn man da auch noch ein bisschen, ich würde sagen, Mensch, mach dir doch mal ein bisschen Gedanken darum. Ich könnte dir jetzt Ratschläge geben, ich könnte sie selber nur nicht umsetzen. Mhm. Und ich muss mich nicht entschuldigen, das nicht. Ich muss mich für gar nichts entschuldigen. Ich habe bestimmt viel Mist in meinem Leben gebaut, aber in den Momenten waren sie einfach eine Konsequenz der jeweiligen Situation. So, ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich es mal eine Zeit lang habe echt krachen lassen. Und zwar nicht krachen lassen im Sinne von positiven Opulenz und Dekadenz, sondern im selbstzerstörerischen. Dafür muss ich mich nicht entschuldigen. Das war die Welt, in der ich unterwegs bin. Ich muss mich nicht entschuldigen dafür, dass ich mit meinem eigenen Geld, mit meiner eigenen körperlichen Energie, mit meiner eigenen Kreativität einen Laden an die Wand gesetzt habe. Wer soll mir das bitte vorwerfen? Die Sesselfurzer, die sagen, nein, das ist nicht drin. Also lasse ich mir nicht gefallen und da muss ich mich auch nicht für entschuldigen. Ich muss mich dafür entschuldigen, wenn ich Menschen durch meine Verbalität vielleicht verletzt habe, ohne es mitzubekommen. Ich habe gerade neulich ein Ding bekommen von einem meiner Mitarbeiter, da habe ich ihn verbal ein wenig beschimpft, aber aus dem Humor heraus. Das geht so ein bisschen in den MeToo-Bereich rein, allerdings nicht was Geschlechtlichkeiten angeht, sondern eher was mit einer Behinderung als Menschen zu tun hatte. Und er sagt, mach das bitte auf dieser Form nicht. Ich habe da eine Situation in meiner Welt, die ändert mich daran. Und dann habe ich, oh Kacke, das wusste ich nicht, das tut mir wirklich leid, ich wollte witzig sein. Ist kein guter Humor, hat mir ein junger Mensch, der war halb so alt wie ich, hat mich zurechtgewiesen, habe ich überhaupt kein Problem, mich direkt zu entschuldigen. Weil da habe ich was getan, was deine Welt betrifft. Aber ich muss mich doch nichts für nichts entschuldigen, was meine Welt betrifft. Ich habe niemanden zurückgelassen mit Schulden, ich habe niemanden zurückgelassen mit irgendeinem. Ich habe alle meine Rechnungen aus eigenem Geld bezahlt und die Sachen, die offen sind, werde ich mit meinem eigenen Geld bezahlen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, ich lebe mit meinen Konsequenzen. Im Positiven als auch im Negativen. Und deshalb muss ich mich nicht entschuldigen. Mhm. Ich muss mich nicht entschuldigen, wenn du um 7:45 Vox mit einem 6-jährigen Kind vor dem Fernseher sitzt und ich Fickscheiße sage. Ich weiß, fragt mich dann, ist 7:45 die richtige Zeit?
Wir haben es im Internet geguckt.
Ja, aber weißt du, was ich mache? Voll, ich mache eine Sendung für 7:45. Ich mache keine Sendung für Nachmittag. Ich mache keine Sendung für Kika. Wäre ich bei Kika und würde Fickscheiße sagen. 100% Entschuldigung, macht man nicht. Mhm. Aber ich mache Vox, ich mache Entertainment, ich mache Erwachsene. Und den stört's.
Mhm. Hast du das schon immer gehabt oder musstest du das lernen? Also es ist ja eine sehr, fast schon, sehr zentrierte Weltsicht.
Das klingt so, als ob ich mit mir so komplett im Reinen bin. Bin ich überhaupt nicht. Ne? Also ich bin ein ewiger Haderer, ein ewiger Zauderer, der immer wieder sich in Frage stellt und immer wieder überprüft, ist das in Ordnung, ist es nicht in Ordnung. Wenn du mich jetzt in dieser Situation ansprichst, dann habe ich eine sehr klare Sichtweise und rede mich auch selber damit stark, um auch in dieser Intensität dran zu glauben. Ich sag mal so, ich habe für mich gefühlt nicht die klassische Pubertät durchlebt und ich habe neulich mal dran denken müssen, dass ich mit 6 Jahren genauso gedacht habe wie jetzt. Also ich war mit 6 Jahren im Kopf, irgendwo hatte ich eine Klarheit für bestimmte Prozesse. Ich war immer dabei und immer außen vor. Immer.
Das heißt, du warst immer in der Situation, aber gleichzeitig auf der Gardinenstange und hast
immer dich beobachtet. Genau, das ist auch die Position, in der ich mich am liebsten sehe. Ihr sitzt am Esstisch und lacht und redet und ich stehe am Küchentresen nebenbei, koche, bediene euch, ja, bin aber dabei, aber bin nicht dabei. Ich mag das.
Was war das für eine Situation als Sechsjähriger, die du da, also wo du das...
Wir waren so in so einer Mietsgegend, also da waren so 2 Mietshäuser mit mehreren Wohnparteien, Hohle Eiche in Egenbüttel, kann man sich angucken, so als kleine Elbphilharmonie Egenbüttels. So ein hohler Baum durch einen Blitzschlag mal enthüllt worden, verbrannt, auf den wir mal raufgeklettert sind. Und da gab es immer so die Klicken, oder die Jugendklicke, und das waren verschiedene Altersstrukturen, verschiedene Geschlechtlichkeiten. Es war auch ein Mensch mit dem Down-Syndrom dabei. Und ich war immer eher so in der beobachtenden Phase und habe so ein bisschen geguckt, was die anderen, wie sind die anderen miteinander, wie sind sie untereinander, welches Verhalten haben sie, wo wird wer drangsaliert, wo wird, was ja normal ist bei Kindern, wer ist Cowboy, wer ist Indianer. Ist jemand ständig Indianer irgendwie so, dann habe ich mich zum Indianer gewählt. Und ich war immer so ein bisschen dieses, aber ohne es zu, also ohne jetzt zu sagen, oh, ich organisiere das jetzt, sondern ich bin immer so ein bisschen da als regulativ mit reingegangen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, die ich nicht wirklich verbalisieren kann und will, wo ich aber eine sehr reduzierte, klare und distanzierte Sichtweise auf ein Momentum hatte, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Also deshalb bin ich sehr vorsichtig mit jungen Menschen, wo ich immer wieder denke, ah, da ist so viel mehr in der Birne als Playmobil. Und das ist so die Situation. Ich bin immer in einer Clique gewesen. Ich war nie in der Clique. Mhm. Ich habe immer 3 Freundeskreise. Ich hab am Anfang eine Zeit lang mal versucht, Freundeskreise zu verbinden. Mache ich nicht mehr. Macht keinen Sinn. Ich habe keine Lust, Pendel, Spielball derer Sichtweise. Meine Sichtweise ist, wir können alle miteinander. Wir können, wenn jeder 30% mal zurücknimmt und die Musik des anderen gut findet und den Sportverein des anderen und die Orientierung des Nächsten und die Religion des Nächsten, dann ist das Miteinander ein so einfaches. So, und ich möchte dir nichts vorschreiben. Ich möchte auch nicht, dass du, also ich habe so ein Prinzip, ich habe Freunde aus einem komplett alternativen Bereich. Wenn die mir reinquatschen wollen in meinem Leben, ziehe ich die Grenze. Ich quatsche ihnen aber auch nicht in deren Leben. Wir können trotzdem brillant und wir lernen voneinander. Und über die Jahre wachsen wir mehr und mehr und mehr und mehr zusammen und ergänzen uns. Aber es gibt nicht diesen klassischen, mach ich nicht, finde ich doof. Mhm. Ich stand neulich beim Derby, wo ich gedacht habe, Jungs, das ist Fußball. So, was ist da los? Da sind 22 Leute, die in kurzen Hosen gegen Lederball treten. Und ernsthaft, ihr wollt euch den Kopf einschlagen? Was ist kaputt bei euch? Das verstehe ich einfach nicht. Ich finde das gut, dass man eine Position hat. Ich bin die Raute, ich bin HSV und ich gehe da auch rum. Und für mich lief es gut. Ja, das heißt aber nicht, dass ich auf die Leute pingeln muss, die gerade am Boden liegen, für die das wirklich was bedeutet. Aber ich empfinde auch keine Aggressivität.
Und wann bist du im Moment? Also wann bist du wirklich in, also ne, gibt es Momente, wo du einfach nur, hier bin ich nur ich und hier gucke ich nicht mit einer noch drauf, sondern hier bin ich nur in diesen, also bin ich nicht in der Bewertung oder in der Beobachtung?
Ich glaube gar nicht. Ich glaube, dass ich immer diese Distanz habe. Also ganz, ganz selten. Ich mache Dinge, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, die negative Seite dazu. Ich will nicht negativ kommunizieren. Ich möchte nicht meine Sichtweise klarer machen, indem ich anders runterrede. Manchmal ist es der einfachste Lösungsweg. Ne? Die sagen, ja, ich finde aber das geiler, weil das ist scheiße. Ich glaube, ich bin immer in der beobachtenden Phase. Außer jetzt gerade, wo ich voll von mir selbst bin. Aber selbst da so ein bisschen, ich lese in dir, gucke irgendwie so, ich merke, dass es dich interessiert und ich merke, dass es für dich ungewöhnlich ist, dieses Ding gerade zu, also so empfinde ich das zumindest gerade. Und versuche da jetzt auch gerade im Gespräch einfach mal einen Punkt zu setzen, um zu sagen, so von wegen, okay, jetzt hast du mal eine Antwort, weil du wirst von mir nicht das Ende finden. Wenn wir das nächste Thema um, ich werde da immer weiter und immer weiter. Ich habe auch zu jedem eine Meinung, aber die kommt hier raus. Und während ich mit dir rede, denke ich gerade über Prozesse nach, weil ich diese Situation inzwischen, und das fällt mir jetzt gerade auf, in vielen Ebenen meines Lebens sehr oft gehabt habe. Diesen, das ist so ein bisschen wie, ich beschreibe das mal, in Filmen, wenn jemand die Nahtoderfahrung hat, zieht er sich kurz raus aus der Situation und so einen Blick habe ich gerade drauf. Ich sehe mich selber, aber ich sehe, wie ich mich selber beobachte.
Aha.
Außer wenn ich früher besoffen war. Da sehe ich mich nur in der Gesamtsituation von außen.
Voll interessant.
Ja.
Voll interessant.
Ja, ich finde es auch geil, aber ich bin im Prozess. Also jetzt gerade, während wir reden, passiert dieser Prozess in meinem Kopf. Jetzt versuche ich das gerade zu verbalisieren, was ich sozusagen rieche. Ich rieche gerade was. Ich rieche gerade, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Persilpulver noch aus der Trommel. Ich rieche gerade, jetzt habe ich gerade diesen Geruch in der Nase, weil ich eine Situation damit verbinde. Eine sehr fröhliche Situation. Extrem fröhliche, die aber in diesem Kontext mit stattgefunden hat.
Ja, in diesem Beobachten und so. Ich hätte das mal mit einer, also, kann ich ja wieder rausschneiden.
Ja, kannst du.
Kann ich mich ja selber.
Da haben wir uns übrigens drauf geeinigt, dass auch für die Zuhörer, dass wir gesagt haben, wir reden über alles und wenn uns was im Nachhinein nicht gefällt, schneiden wir es raus, damit eben einfach diesen Moment, den wir jetzt gerade miteinander haben, den ich sehr wichtig finde, dass wir eben was über was reden können, ohne an Konsequenzen denken zu müssen. Da hoffe ich auch gerade im Rahmen von diesem Podcast generell, dass da jetzt eben nicht irgendwelche Vollidioten sagen, oh geil, da nehmen wir zitierfähige Dinge raus, sondern das soll einfach so das Gespräch, das gute Gespräch, Essen, Trinken und so. Da hau ruhig raus, kannst ja rausschneiden, ist dein Podcast. Bei meinem wäre es drin. Und dann würde ich bei Focus Online. Die sind auch super.
Ich hab das selber irgendwann gemerkt, bei dem, als ich eine neue Freundin hatte, nach einer Ex-Freundin sozusagen, dass ich beim Geschlechtsverkehr immer noch auf der Gardinenstange saß. Also ich habe immer die Situation noch betrachtet von oben. Also so ein bisschen, was du jetzt beschreibst. Und das ist so ein Moment, wo ich gerade dran dachte, so dieses, da sitzt immer noch jemand oben drauf und guckt zu und bewertet diese Situation. Und ich habe gemerkt, dass ich gerade beim Sex, dass ich so im Grunde mit meinem eigenen Blick und dem Blick meiner Ex-Freundin auf die aktuelle Beziehung geguckt habe. Und es hat mich
gehemmt.
Es hat mich total gehemmt. Ja. Es hat mich so richtig gehemmt. Und ich habe so, und ich musste das irgendwie so, ich musste das lösen, indem ich es dann gelöst habe im Sinne von nicht mehr mit dieser Frau dann. Aber es hat mich gestresst. Mhm. Und deswegen frage ich mich das auch gerade, wie das, ob dich das nicht auch stresst, dieser.
Ich hab manchmal das, was mich stresst, dass ich halt. Und das ist kein Negativstress, das ist einfach nur eine Situation, eine Atmosphäre, dass ich selber selten an einen Punkt komme, an den ich wirklich glaube. Also wo ich wirklich zur Ruhe komme und sage, das ist, wie es ist. Mhm. Gib mir 10 Minuten, gib mir ein anderes Gespräch und ich sehe die Sache schon wieder anders. Ich kann über jedes Thema, also eine Position ausfechten und diskutieren, dann lässt du mich 10 Minuten in Ruhe und dann sehe ich es wieder anders.
Also du bist nie fertig?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich die Geschichte auch im Rahmen von Selbstreflexion, ich habe ja bereits einmal diese, also nie fertig bedeutet eben nicht das Mediale, bitte nicht missverstehen, weil da habe ich die Entscheidung getroffen, ich bin fertig. Ich habe zu Ende erzählt und dann gab es Gott sei Dank dieses Geschenk, das ich gerne angenommen habe, dieses Kitchen. Aber ich glaube, ich werde nie fertig sein. Das ist ja so, ich stehe jetzt gerade im Laden der Bollerei und nach 10 Jahren muss man mal ein bisschen renovieren. Und ich überlege, ich bin so zufrieden mit der Geschichte. Das ist ist ein bisschen wie die Lindenstraße. Schon 10 Jahre im Laufen, irgendwie eigentlich immer wieder neue Geschichten, aber eigentlich bleibt es immer die Lindenstraße, so ist meine Bollerei auch. Und jetzt ist aber die Frage, riskiere ich das nach 35 Jahren der Laden einfach zumacht oder kann ich jetzt die Energie, die ich noch habe, nutzen dazu, da wirklich einen frischen Wind reinzubringen und eine Erweiterung, eine Weitergeschichte, eine neue Erzählstruktur reinzukriegen und trotzdem ein ähnliches Element zu erfüllen. Schwierig. Aber damit beschäftige ich mich gerade. Stand gerade vorgestern, ich glaube 4 Stunden im Laden, alle schon nervös geworden, weil sie dachten, ich hätte schlechte Laune. Ich war nur im Tunnel. Ich habe hier was gemacht, da was abgerissen, da was wieder reingebaut, da ein neues Bild hingehängt, da wieder was, da einen Kühlschrank reingebaut, da gemacht. Und ich war dann grübel und ich bin dann wirklich so, ich bin dann für mich. So. Und dann sagte ich irgendwann so, tschüss, ich muss los. Und alle nur so, oh Gott sei Dank, wir dachten schon. Wir dachten, da kommt jetzt gleich irgendetwas, was ich da jetzt initiiere. Und ich habe heute meinem Partner auch davon erzählt, dass ich schon eine Idee hatte, wie ich was an ihm vorbeikriege. Dass ich einfach, wenn er im Urlaub ist, einfach was einbaue, in den um ihn zu fragen. Weil ich es geil finde.
Das heißt, eigentlich auch, dass es dein größter Motor ist eben, dass du nie ankommst. Ja, so ein Stück weit, ne? Also so ein, oder ein sehr, und nicht der größte, aber ein sehr großer Motor ist dieses.
Ja, aber ist das nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, anzukommen? Ist das nicht das Prinzip eines jeden Lebens? Jeder, der Yoga macht und den Sinn des Lebens, jeder, der Golf spielt, jeder, der irgendein Hobby ausübt, der wird doch nie ankommen. Das ist, also vielleicht ist Golf ein schlechtes Beispiel, aber es gibt das perfekte Spiel im Golfen nicht. Das perfekte Spiel Golf bedeutet 18 Hole in One. Vielleicht würde es irgendwann mal in einer Generation mit mechanischer Hilfe oder sonst jetzt das machbar sein. Es wird nicht sein. Trotzdem spielen die Menschen über Jahrzehnte Golf und machen Turniere und versuchen so gut wie möglich zu sein. Es wird nicht kommen. Und das ist doch der Reiz dahinter. Dinge auch mal Ziele zu setzen, die man nicht erreichen kann. Vielleicht einen Traum zu haben, den man nicht erreichen kann. Weil wenn ein Traum erfüllt ist, ist das schnell auch was, ist eben so auch nicht. Also manchmal ist es geiler, sich dazwischen Ziele zu setzen, die immer wieder ein bisschen höher sind, um sich dran abzuarbeiten, um auch Erfolge zu haben, damit man nicht ständig immer nur mit Rückschlägen, das ist auch blöd. Aber das Endziel, den absoluten Traum, den sollte man vielleicht niemals erfüllen. Wenn der größte Traum deines Lebens eine Weltreise ist, dann mach den in dem Punkt, wo du gerade noch körperlich dazu in der Lage bist, aber nicht vorher.
Ich habe von Paul Ripke gelernt, dass man sich Sachen wünschen sollte.
Heißt was?
Wünschen, also dass man richtig so einen Zettel machen sollte und seine Wünsche so aufschreiben sollte. Habe ich dieses Jahr gemacht tatsächlich zum ersten Mal. Mhm. Ist gut, funktioniert, finde ich wirklich. Machst du sowas auch oder hast du so eine Wunschliste? Das muss ja nicht fürs Leben sein, sondern auch für die nächsten 3 Monate, 12 Monate.
Ich glaube, die Frage kannst du selber beantworten. Nein. Also das ist geil. Es wird immer so oft nach Philosophien gefragt. Und ich habe inzwischen eine einzige Philosophie in meinem Leben entwickelt.
Eine einzige.
Ich bin, also die wesentliche Philosophie ist, Gott sei Dank habe ich keine Philosophie. Dadurch kann ich mich ständig immer wieder neu orientieren. Ich schränke mich von vornherein nicht ein. Und so ein bisschen eine Lebensweisheit, die für mich immer wichtiger wird, je älter ich werde, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Dinge muss man auch einfach mal akzeptieren. Früher, vor 6 Jahren am Flughafen, Flieger verspätet, ich habe Herzschlag gekriegt. Ich habe gesagt, muss ich und das und da. Und ich sage, na gut, was werden die jetzt machen? Einen Flieger früher runterholen für mich irgendwie, einen neuen aufbauen, irgendwie einen anderen, das wird nicht passieren. Kann ich nicht ändern, ist so. Und da versuche ich mich ein bisschen reinzuarbeiten, ohne allerdings passiv zu werden. Also ohne Dinge zu schnell zu akzeptieren. Mhm. Also wenn nein, das geht nicht, dann frage ich gerne mal, warum geht es nicht? Haben wir noch nicht gemacht, dann ist das kein, es geht nicht. Wenn es eine Vorschrift, eine Auflage, ein Ding gibt, was nicht gemacht wird, dann nein.
Aber das ist also ein Wunsch, es hat ja nichts, ist ja nicht mit einer Wunschliste, ne? Eigentlich ist, oder so.
Das Schöne ist in meiner Welt, das Wünsche, ich bin wirklich sehr auf der Sonnenseite des Lebens, sehr, sehr, sehr. Wo Sonne ist, ist auch immer ein bisschen Schatten, aber ich bin eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens und die Wünsche, ich liebe das, was ich tue. Und Liebe kann doch manchmal ein bisschen was Negatives haben, aber ich liebe das, ich mag das. Ich mag mit dir hier gerade sitzen und sappeln und ich denke jetzt gerade nicht, oh Tim Melzer, du bist so geil. Ich denke gerade so, oh, das macht richtig Spaß. Es macht mir richtig Freude gerade und ich liebe das im Privaten, ich liebe meine Freunde, ich liebe meine Familie, ich liebe in meine Arbeit, ich koche noch gern und dazu gehört auch manchmal, boah, da geht mir das auf den Pisser. So, und manchmal will ich nicht mehr über Essen und Trinken reden. Das ist wenig, ja? Aber manchmal will ich auch einfach nur, wenn ich in Urlaub fahre, ich suche keine Restaurants mehr. Ich habe am liebsten so Zimmerservice, weil ich sage, du brauchst keine Entscheidung, ich gebe eh nur Club-Service und Hamburger, so was du eigentlich essen kannst. Ich will auch manchmal nichts mehr erleben, weil ich mache einfach mal, das ist eine der ganz wenigen Sachen, die ich, glaube ich, irgendwann mal bereuen werde. Ich sammle nichts, ich mache selber keine Fotos von privaten Situationen, weil ich ein bisschen wie Greta Garbo mich überfotografiert empfinde. Das war die, ne? die gesagt hat, zu oft, ich glaube ja. Das heißt, manchmal ist es so schade, dass ich im Privaten nichts mache und ich mag auch nicht mehr mich mit diesen Welten, dass ich irgendwann mal diesen Moment habe, wo ich auf dem Sofa vom Kaminzimmer sitze, gutes Glas Portwein und das Fotoalbum durchblätter, was meine Großeltern früher hatten, wo so schöne, schöne, schöne Momente waren und wo man sich immer wieder an denselben Fotos dran erfreut hat. Allerdings auch aus dem Überfluss. Also früher gab es 20 Kinderfotos von dir, heutzutage gibt es 2000 und das nur bei einem Turnunterricht.
Ja, voll. Also das ist, aber auf der anderen Seite, ich merke auch, ne,
hast du Kinder?
Ich habe ein Kind, genau, und da ist aber auch so ein...
Stell dir mal vor, du gehst zum Turnunterricht. Ja, mach du erstmal, entschuldige.
Es wird weniger.
Was wird weniger?
Die Fotos. Die Fotos werden weniger. Also man ganz am Anfang, also mein Handy ist voll von Babyfotos. Ja. Das ist unfassbar. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt ein Foto zeigen sollte von ihm, ja. Dann würde ich, also ich habe vorgestern eins gemacht, was lustig war, aber es kann dann auch mal sein, dass ich so 2-3 Wochen kein Bild gemacht habe. Aber ja. Das ist ja wie mit einer Beziehung. Am Anfang macht man so ganz viele Fotos. Es gibt ein wunderbares Fotobuch, wo ein Ehemann hat seine Frau fotografiert über 20 Jahre. Ja. Und was du siehst ist, sie geht immer weiter weg im Bild. Also ganz am Anfang der Beziehung war sie das Zentrum des Bildes und am Ende vom Leben war sie sozusagen am Strand so ein kleines Ding.
Also künstlerisch wertvoll. Oder war das die Distanz, die sich über die Jahre wieder aufgebaut hat?
Nee, das Objekt wird uninteressanter, glaube ich. Natürlich. Oder
das klingt so unschön. Das klingt unfassbar unschön. Das möchte ich nicht hören.
Ja.
Ich gehöre zu den Leuten, ich möchte solche Dinge nicht hören.
Aber deswegen vielleicht dann auch gerne Fotos machen.
Also ich bin gerade so in der Welt, wo ich alles toll finde. Ich möchte das nicht hören. Ich möchte nicht wissen oder so ein Gefühl haben, dass ich mich irgendwann mal anfange, von irgendwas in meinem Leben zu langweilen. Sondern einfach nur zu sagen, wenn man eine klare Konsequenz, also sowas wie, bleiben wir mal beruflich, ein Projekt so wie Kitchen, da weiß ich, das hat eine Haltbarkeitszeit. Mhm. So, das mache ich noch ein paar Jahre, 2-3 Jahre. Und dann kommt der Punkt, wo ich gesagt habe, so, das war's jetzt. Mhm. Und dann habe ich alles, dann ist auch alles zu Ende. Aber ich möchte das nicht in dem Grundleben haben, nicht in der Beziehung. Ich möchte das nicht in meiner Entscheidung, diese Berufswelt oder überhaupt Beruf. Ich möchte das einfach nicht.
Aber ich glaube, ich dass man das nicht. Gar nicht so, selber gar nicht so.
Matze, ich möchte das nicht.
Entschuldigung.
Bitte, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte das nicht hören. Gut. Kennst du das? So, und das ist meine Welt. Das ist so, manchmal lese ich Zeitung und denke, ich will, um leben zu können, möchte ich diese negative Art nicht hören. Ich möchte nicht aber nur
Pippi Langstrumpf.
Ja, auf eine Art und Weise. Und ich weiß, dass es doof ist, aber es gibt immer noch kleine Phasen, wo ich Gott sei Dank immer noch genug Tiefgang habe, mich dann doch mit Sachen auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich fällt mir das, ich kann nicht sehen, wie anderen Menschen wehtun oder in irgendeiner Form Schaden zufügen.
Was das aber natürlich, ich habe mir gerade aufgeschrieben, dass ich dir dieses Buch schicken muss.
Auf gar keinen Fall. Ist das so ein destruktives oder was?
Ich habe noch 3 schnelle Fragen fürs Ende.
Ja, nein, Fragen oder was?
Nee.
Oh, gut.
Nee.
Puh, Gott sei Dank. Weil die Welt besteht bei mir nicht auf Ja und Nein.
Wenn wir heute was gelernt haben, dann auf jeden Fall das. Nein, da wir gerade bei Büchern sind, was ich dir noch schicken muss. Ja. Was ist ein Buch, was du mir schenken würdest, wenn ich Essen verstehen wollen würde? Nachvollziehbar, also ein gutes Buch, um Essen zu verstehen.
Boah, ich sag mal, ein gutes Buch, um unsere Welt der Gastronomie zu verstehen, das ist, glaube ich, wichtig. Aber gutes Essen versteht jeder. Das ist Mama, das ist Papa, das ist Frau, Mann, das ist, wenn jemand anderes, also mein Beispiel dafür, gutes Essen ist das, was jemand anderes für dich macht. Das ist gutes Essen. Ich beleg mir gerne Brote, die sind sehr geil. Jedes belegte Brot, das mir belegt worden ist, schmeckt 1000-mal besser. Mhm. Warum auch immer, ich kann es dir nicht sagen. Ich liebe das. Ich liebe Gurken. Also wir reden von Schnittlauchbrot, das hier gemacht wird. Boah, Hammer. Das ist gutes Essen. Um Gastronomie zu verstehen, wird viele vielleicht überraschen. Es gibt einen Koch aus England, der so ein bisschen diese Celebrity-Kochwelt aufgebaut hat. Marco Pierre White. Ein absolutes enfant terrible, ein riesen Vollpfosten, hyperaggressiv, voll von sich selber. Aber diese Energie und diese Leidenschaft in dem Buch Kulinarische Welten.
Das heißt Kulinarische Welten heißt das Buch.
Ja, oder The White Heat auf Englisch, glaube ich. Das ist, da kommen genau diese Dinge raus, die uns bewegen in einem, das ist schon geil. Das ist schon sehr, die Rezepte sind gar nicht so toll. Aber das ist diese Wut und positive Aggressivität, die ich sehr, sehr mag. Wir reden nicht von zerstörerischer Aggressivität, sondern aufbauender Aggressivität. Brillant. Bis heute ist meine Bibel früher gewesen, die hat mich als jungen Mensch in diese Welt des Kochens mit hineingegeben. Hineingebracht sozusagen. Mhm. Das würde ich sagen. Und diese ganzen philosophischen Bücher, ich habe mal ein, zwei Bücher gelesen, aber ich kann sie nicht ertragen. Ich bin kein philosophischer Mensch.
Oh, ja, aber nicht in Antworten, ja.
Ja, aber nicht in wie heißt das, punktierten Sätzen. Das nicht. Sagt man punktiert?
Vielleicht.
Also mit abgeschlossenen, so mit Bang.
Ja, wenn's, bei dir gibt es kein Ende.
Es gab mal ein Buch, was ich gerne gelesen habe, aber was mich jetzt nicht so weiter, die Physiognomie des guten Geschmacks. Mhm. Ist das Brillat Savarin? Ich glaube ja.
Alcano.
Ich glaube die Physiognomie des guten Geschmacks, sowas in der Richtung. Und alles Moderne interessiert mich nicht. Wenn du Geschmack verstehen willst, Heiko Antoniewicz schreibt sehr gute Bücher über Geschmack, also wie über Flavor Pairing, wie sich Geschmack zusammensetzt. Das ist allerdings eher ein technisches Ding. Und wenn du ein richtiger Nerd bist, dann gibt es nicht Culinary Chronicle, wie heißt das? Modernist Cuisine.
Von wem ist das?
Von Wissenschaftlern. Das ist wirklich von Tausenden von Menschen bearbeitet. Hochwissenschaftlich Kochen erklärt.
Und das hast du dann gelesen auch?
Eingelesen, ja. Und in vielen Bereichen denke ich so, oh, jetzt kriegt euch mal wieder einen Griff. Also wir machen keine Herzchirurgie, sondern einfach noch essen und trinken und am Ende des Tages, und da kriegst du sie auch alle wieder, es ist das, womit du groß geworden bist, was dich emotional, seelisch berührt, immer noch das Geilste. Erste Frage. Schnell beantwortet.
Ja, aber ein Punkt, du hast gerade einen Punkt gemacht.
Ja.
Hast gerade einen Punkt, ist sehr geil. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Zweite Frage.
Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Ich lerne gerade sehr, 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 sehr viel, möchte aber nicht drüber reden.
Scheiße. Jetzt sind wir doch an dem Punkt angekommen.
Sowas lerne ich gerade. Ich beschäftige mich gerade mit einer Sache, wie ich das letzte Drittel meines Lebens verbringen möchte. Damit. So, das ist vielleicht so ein bisschen, wo ich ein bisschen gucke, wo ich ein bisschen schaue, wo ich ein bisschen Momente, ich möchte nicht den Fehler machen, hätte ich bloß mal gemacht. So, also ich beschäftige mich gerade sehr intensiv damit, was ich loslassen kann, wie viel Ballast schleppe ich mit mir rum, was ist wirklich Leidenschaft, was ist einfach eine Konsequenz. Und da lerne ich gerade viel an den Lebensläufen, Situationen anderer Menschen. Damit beschäftige ich mich gerade sehr intensiv.
Machst du demnächst wieder eine Reise in die Toskana?
Ja, kann sein, kann passieren. Kann wirklich passieren. Kann wirklich einfach mal sein, an dem Punkt anzukommen, zu sagen, okay, so, ich merke jetzt, so das Kniechen tut weh, irgendwie der Rücken beim, ich muss mich hinsetzen, schon zum Schuhe anziehen. Das bedeutet einfach, eine gewisse Fitness ist nicht mehr da. Vielleicht muss ich da mal entgegenwirken, aber es hat nichts mit Lernen zu tun, sondern es ist einfach eine logische Konsequenz dessen. Ich lerne so viel mal. Das ist ja so geil. Das ist so, ich bin so offen. Ich habe gerade gestern viel gelernt. Ich habe selbst beim sowas wie ein Pott, ich lerne über mich selber, wenn ich meine, ich kann eine Sache und behaupte aber für mich, ich kann sie gar nicht. Ich fühle mich jetzt gerade mit dir sehr viel wohler als im eigenen. Mhm. Sehr viel wohler, weil du stellst mir Fragen, ich kann jetzt nachdenken, ich kann frei, ich muss keine Klammer halten, ich kann labern. Das liebe ich. Ich bräuchte jetzt ein Bierglas und ein Geschirrhandtuch und könnte mit dir, weißt du, und müsste jetzt hier so, ich mach's gerade vor, ich würde jetzt das Glas polieren und würde, Junge, und dann würde ich dir Lebensweisheiten um die Ohren holen.
Ja, da hast du auf jeden Fall. Ja. Ich muss, das ist nicht die dritte Frage. Ja. Das Hotel in der Toskana, welches war denn das?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe da einen Prozess gemacht, der widerlich war. Ich habe das gemacht, was alle immer als Traumvorstellung vorstellen. Ich habe mich ins Auto gesetzt ohne Ziel. Ich bin nur gefahren und wollte da stehen bleiben, wo es mir gefällt. Das hat mich in Entscheidungsprozesse, ich war lebensunfähig, wirklich. Ich bin 7-8 Tage durch Europa Richtung Italien gefahren und ich bin teilweise auf dem Hotel, auf dem Parkplatz habe ich geschlafen, weil ich nicht in der Lage war, die Entscheidung zu treffen. Hier bleibe ich stehen, weil 3 Meter dahinter könnte es auch noch schön sein. Das war ganz schwer. Und dann habe ich mir so kleine Ziele gesetzt, an die ich mich aber nicht gehalten habe. Und dann, das war der Prozess. Das ist, glaube ich, das, was alle schön finden. Aus der ihm gegebenen oder ihr gegebenen Welt spontan rauszubrechen. Wenn du nur spontan hast, ist richtig blöd, ist richtig, richtig dumm. Mhm. Das ist ein ganz widerlicher Moment für mich gewesen. Und deshalb, ich bin dann durch die Gegend da gefahren, irgendwie hab so Agroturismo, dachte so ein bisschen was Reales, was Bodenständiges und hab dann dann stand da so Relais und Chateau sind so sehr teure kleine Hotels, die eigentlich immer nur so Einfamilien, nein, aber die sind ein bisschen Muggeligkeit vormachen. Stand da so Relais Chateau und war eine schöne Auffahrt und da war ein schönes Tor und die Blumen waren schön und das Haus war spektakulär, also man hätte Sophia Loren da eigentlich erwartet und nicht den Melzer. Und dann bin ich halt rein und die waren noch wirklich am Staubsaugen, während ich da reingekommen bin und gesagt, ja, eigentlich machen wir erst morgen auf, also morgen ist der erste Tag. Und sag ich, eine Woche vielleicht, war teuer das Hotel, die Badewanne war so groß, dass ich eine Leiter brauchte, die Decken waren so groß, dass sie erinnert mich, das war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wieder das Gefühl hatte, kannst du dich an die Übernachtung bei deinen Großeltern noch erinnern? Mhm. Waren die Bettdecken nicht riesig?
Unfassbar groß.
Unfassbar und groß, voluminös drüber. Mhm. So, und
wieso ist das heutzutage nicht mehr so?
Ja, weil wir 1,80 Meter draufgepackt haben. Ja. Und da empfällt, die Decken sind genauso groß. Das ist wie früher das Eis am Stiel.
Riesig.
War doch riesig, wenn du da so einen braunen Bär in der Hand hast, hast du doch, Alter, monatelang kann ich davon zehren. Und heute nimmst du das Ding und ist nach einer Minute einfach verhaftet. Ja. So, das ist, weil deine eigene Faust, und so war das. Und ich lag da in diesem Bett und das war toll und dachte so, oh, sowas bei Oma früher. Das war so italienische weiße Leinen, also teuer, teuer, teuer und alles ein bisschen zu edel. Aber es war ihm halt eine Zufallsentdeckung, deshalb weiß ich auch nicht. Und auch das wieder, ich habe gesagt, ich sammle nicht. Mich interessiert es nicht. Das ist so, ich habe die Erfahrung in dem Moment gemacht. Ich habe kein einziges Foto von der gesamten Reise. Und ich habe spektakuläre Momente erlebt. Spektakulär scheiße. So, wenn du da auf so einem bekackten Parkplatz da irgendwie, es regnet irgendwie, es ist kalt, du hast nichts gegessen.
Weil und du suchst den Sinn des Lebens.
Irgendwie. Und dann ist da so dieses Klischee-Ding der Straßenlaterne, die so flackert und auf einmal ausgeht, weil auch nachts an dem Dorf muss man das Ding auch nachts nicht beleuchten, weil die Katzen von alleine gucken können irgendwie so. Also das hatte schon echt komische Momente, aber es hatte auch sehr schöne. Und deshalb ich habe dieses Gefühl der blauen Stunde. Das ist das, was in meinem Kopf ist. Und dieses Gefühl der Ruhe, die auf einmal sich über mich gelegt hat. Das war ganz, ganz krass. Das war bemerkenswert. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Kann auch sein. Aber ich mag diese Einbildung. Ich mag das Gefühl. Aber es war blaue Stunde. Sonne war schon weg. Die Nacht kam rein. Es roch bestimmt. Ich hatte das her. Ich dachte so, mein Pool. Mhm. Und ich hatte einen Glimmer. Das war auch geil. Schwerer Rotwein. War super.
Die letzte Frage. Ja. Ich habe eine große Plakatwand und auf dieser Plakatwand in Berlin-Mitte steht ein Satz von dir oder ein Wort für eine Woche mit deinem Namen unterschrieben. Welcher Satz oder welches Wort wäre es?
Entspannt euch. So, ich glaube, sie sagt auf einmal nur entspannt euch. Ja. So, das wäre alles.
Entspannt euch, dein Tim Melzer. Ja. Richtig geil.
Ja, ich glaube, das wäre so einfach so alles nicht ganz. Ich brenne, aber im selben Moment kann ich auch sagen, alles nicht so wichtig. Ob ich einen Haufen mache, interessiert kein Schwein. Aber ich muss dran glauben, dass es jemand interessiert, sonst wäre es nicht. Also entspannt euch alle.
Vielen herzlichen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Danke.
Dankeschön.
Ja. Entspannt euch. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich auch an Sonos und Blinkist für die Unterstützung und natürlich auch an euch dafür, dass ihr den Podcast abonniert, dass ihr ihn bewertet, dass ihr eine Rezension schreibt. Wie jeder gute Koch freue ich mich natürlich auch über Sterne bei Apple. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast in der Instagram-Story teilt, mir schreibt, wo und wann ihr den hört und welche Gäste ihr so wünscht. Finde ich alles total super, super hilfreich. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wie immer gibt es jetzt eine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Natürlich nochmal darauf hingewiesen, Fiete Gastro, das ist der Podcast von Tim Melzer, der Ende April überall dahin kommt, wo man Podcast hören kann. Aber es gibt natürlich auch einen Podcast, den ihr jetzt direkt anhören könnt, wenn ihr hier fertig seid. Und zwar ist es der How to Hack. Das ist der Podcast von Business Punk. Und da sprechen Gründer und Gründerinnen und Macher und Macherinnen über ihren Business-Alltag und sprechen darüber, wie sie so darüber nachdenken und wie sie den so organisieren. Dabei sind ein paar Hotel-Matze-Gäste wie Karl-Jakob Haupt oder Daniel Kraus von Flixbus und aber auch viele weitere spannende Gäste. Meine liebste Folge ist die mit David Fischer von High Snobiety. Hört da unbedingt mal rein. How to Hack, der Podcast von Business Punk. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, eine gute Nacht. Viel Spaß beim Spazieren an der Elbe oder an der Spree oder an der Isar. Viel Spaß beim Wandern, beim Fahrradfahren, beim Wäsche einräumen und ausräumen.
beim Duschen vielleicht auch. Naja, ihr macht das schon. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao Kakao, euer Matze.